im Riss stehend, gepredigt am 23. Juni 1963 in Jeffersonville. Lasst uns einen Augenblick für das Gebet stehen bleiben. Lasst uns unsere Häupter beugen und wenn jemand eine besondere Bitte hat, soll er es zeigen, indem er seine Hände erhebt. Haltet die Dinge, die ihr braucht, in euren Herzen fest und bittet den himmlischen Vater, dass er eure Bitte gewährt. Unser himmlischer Vater, wir kommen nun zu dir im Namen des Herrn Jesus. Wir kommen, weil wir glauben, dass die Dinge, die wir wünschen, im Gebet dargebracht werden müssen, und wenn wir glauben, dass wir unsere Bitte empfangen haben, dann wird sie gewährt. Diese Verheißung ist so wahr. Wir haben sie all die Jahre geprüft und wir wissen, dass es die Wahrheit ist. Wir möchten dir zuerst danken, dass du unser Leben beschützt und uns erlaubst, hier wieder zusammen zu sein, versammelt in der Versammlung des Herrn. Wir danken dir für die Gemeinde und für den Hirten und für die große Wahrheit, auf der das alles aufgebaut ist und wofür diese Gemeinde steht. Wir danken dir für jede Person, die hier in der Gegenwart Gottes steht. Wir bitten dich, dass du uns heute gnädig bist. Gewähre uns jedes Verständnis, das wir brauchen, damit wir bessere Diener sein können. Es ist der Wunsch unserer Herzen, dir mit Ehrfurcht und aufrichtigem Herzen zu dienen, damit du das Beste von unserem Leben bekommen kannst. Möge unser Wandel jeden Tag so sein, dass dir die Dinge gut gefallen, die wir an diesem Tage getan haben. Wir beten heute für alle Kranken und Bedürftigen in deiner göttlichen Gegenwart und in der Gegenwart deines Heiligtums, das über die ganze Erde reicht. Möge der große Jehova in seiner Kraft kommen und all die Kranken und Bedürftigen heilen. Verleihe deinem großen Namen Herrlichkeit und segne alle verborgenen Gebetsanliegen, die heute Morgen in den Herzen liegen. Wir beten und du schaust in alle Herzen und siehst, welche Ehrfurcht sie hatten, als sie die Hände erhoben. Gewähre ihnen ihr Verlangen, segne uns weiter, während wir dich weiter anbeten, damit wir, wenn wir dieses Gebäude verlassen und zu unseren Häusern gehen, sagen können, wie jene von Emmaus, brannten nicht unsere Herzen, als er unterwegs mit uns sprach. Das bitten wir im Namen von Jesus. Amen.
May we be able to say like those who came from Emmaus, did not our hearts burn within us as he spoke to us along the way? We ask it in Jesus' name. Amen. Be seated. I would like to say that it's good this morning to be here.
Ich möchte sagen, dass es gut ist, dass wir heute Morgen wieder in dieser Versammlung sein dürfen, in der Gegenwart des Herrn. Es sind einige Monate vergangen, seitdem ich zurückkam. Ich hatte schon letzten Sonntag die Absicht, hier herabzukommen, aber anscheinend war es nicht der Wille des Herrn. Dieses Tal ist irgendwie sehr ungesund für mich. Sobald ich in dieses Tal komme, habe ich eine Allergie gegen diese Luft, die hier ist. Ich bekomme Nesselfieber und ich glaube, es schlug mir direkt auf den Magen. Ich war so krank. Es hat mich geschüttelt und ich habe gefröstelt. Ich konnte einfach nicht herabkommen, obwohl ich mich angestrengt habe, aufzustehen. Dieses Tal ist sehr ungesund für mich. Ich bin gesund, aber nicht geeignet, um hier zu leben. Wir wollen euch erzählen, dass wir eine wundervolle Zeit hatten in den Versammlungen des Herrn überall im Land, wo uns der Herr hinsandte, um zu dienen. Ich hatte heute nicht vor, über ein bestimmtes Thema zu sprechen heute Morgen. Es sei denn, Bruder Neville wollte, dass ich etwas sage, während ich hier bei den Leuten bin. In dieser Weise ist er immer sehr gnädig, wie wir unseren Bruder Neville kennen. Und wir lieben diesen Bruder Neville und es gibt keinen Tag, an dem ich nicht an ihn, seine Familie, seine Frau denke und für sie bete. Gott möge ihm Kraft geben, um es weiterzutragen. Wir wissen, unsere Zeit läuft aus. Wir sind dem morgigen Tag so nahe. Es ist das Abendlicht des Tages. Unsere Familie ist dort im Westen. Es geht allen gut. Ich habe 12 Pfund zugenommen. 10 Pfund habe ich wieder verloren, seitdem ich zurückkam. Billy Paul hat 18 Pfund zugenommen. Auch Rebecca, Sarah und Josef haben an Gewicht zugenommen. Natürlich meine Frau nicht. Ich sollte das nicht sagen. Ihr wisst, ich muss ja wieder nach Hause. Aber wir hatten eine wundervolle, wundervolle Zeit. Wir sind so dankbar. Es ist irgendwie schade. Ich dachte daran, zurückzukommen, denn das sind 2 große Dinge, die wir vermissen, die uns kein anderer Ort geben kann. Das sind unsere Freunde hier und diese Gemeinde. Wo wir auch hingehen, finden wir Freunde und dafür sind wir dankbar. Aber da ist etwas ganz Besonderes mit den Freunden, mit denen ihr durch dick und dünn gegangen seid. Sie können nicht ersetzt werden. Wie auch andere Freunde sein mögen, die alten Freunde finden keinen Ersatz. Man ist so eng beisammen. Man ist eins. Und während die Tage vergehen, warten wir miteinander auf das Kommen des Herrn. Und es ist irgendwie schwer. Man kann es sich nicht vorstellen, dass man getrennt werden könnte. Nun kommt mir eine Schriftstelle in den Sinn. Ich glaube, es war Paulus, der es schrieb im Korintherbrief. Da gibt es nichts Gegenwärtiges noch Zukünftiges, keine Kräfte, weder Tod noch Leben, weder Gewalten, weder Hohes noch Tiefes, weder Leben noch Tod noch irgendein anderes Geschöpf kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Nicht einmal der Tod selbst kann uns trennen, denn wir sind in unseren Herzen vereinigt worden in dieser großen Gemeinschaft um das Wort Gottes. Und sogar der Tod kann uns nicht trennen. Wir sind mit dem großen Ewigen für alle Zeiten und Zeitalter vereinigt. Und dann die Kinder. Am Morgen, natürlich können wir in eine Gemeinde gehen, aber wo wir auch hingehen, es ist nicht diese kleine Kapelle an der Straßenecke. Sie hat etwas Besonderes an sich. Ich vermisse sie und diese kleine Glocke, die am Morgen läutet. Ich glaube, zurzeit läutet sie nicht, weil sie das Türmchen für die Glocke noch nicht gemacht haben. Zusammen sind wir hier an der Ecke der 8. Straße und der Benzstraße vor etwa 35 Jahren im Sumpfe niedergekniet und ich habe meine erste Kapelle gebaut. Wie hat doch der Herr Jesus in dieser Sache zu mir gesprochen? Und heute steht sie hier als ein kleiner Schrein aus Stein und Mörtel. Und solange ich eine Erinnerung habe, wird dieser Schrein in meinem Herzen bleiben. Solange ich eine Erinnerung habe. Und was eine Gemeinde bildet, das ist nicht das Gebäude. Es sind die Menschen, die zusammenkommen, um Gott anzubeten. Wir sind dankbar für diese Dinge. Da wir nicht so viel Zeit zur Verfügung haben, dachte ich, ich will mich jetzt kurz fassen. Ich möchte einige Dinge kurz erzählen, die geschehen sind. Und dann werde ich einige Tonbänder machen, während ich hier bin. Denn ich habe euch versprochen, dass jede neue Botschaft, die auf Band aufgenommen wird, zuerst auf dieser Plattform gepredigt wird. Hier werden alle Tonbänder gemacht, nicht draußen im Lande. Bruder Jim und die anderen werden die Bänder in den Versammlungen verkaufen, aber es wird immer etwas sein, das zuerst hier gesagt wurde. Ihr könnt es nachprüfen, ihr werdet sehen, dass es immer so war. Das war mein Versprechen. Und so wird es weitergehen, bis eine Änderung vom Herrn kommt. Wir haben unseren Tonbandverkauf um die Welt. Die Botschaft, die hier hervorkommt, geht um die ganze Erde. Die Tonbänder gehen bis in den Dschungel hinein, überall hin. Die Tonbandaufnahmen gehen zu den Heiden und so weiter und werden in viele, viele verschiedene Sprachen übersetzt. So, der Herr will, möchte ich, solange ich hier bin, einige neue Tonbänder machen. Eventuell heute Abend ein Band aufnehmen, es sei denn, der Pastor hat etwas auf seinem Herzen. Dann gehe ich morgen nach Arkansas. Ich wollte sagen, am Dienstagmorgen werde ich an einem kleinen Konvent mithelfen mit der Nationalen Brüderschaft der Christen oder wie sie heißen. Vielleicht habe ich es falsch gesagt. Nationale Brüderschaft der Christen oder so etwas. Ich weiß es wirklich nicht. Es tut mir leid. Es ist schlimm, nicht wahr? Ein Bruder sagt etwas. Ich danke dir, mein Herr. Vereinigte Brüderschaft der Christen nennen sie sich. Sie wollten mich vom Sonntag an dort haben, aber ich wollte heute hier in dieser Kapelle sein. Am Freitag werde ich weggehen und die Versammlungen sind am Freitag beendet und ich werde versuchen, am Samstagabend zurück zu sein, damit ich am Sonntagmorgen hier sein kann und dann werden wir ein anderes Band machen, so es der Herr erlaubt. Und wir möchten noch einige Tonbänder machen, bevor wir gehen. Ich fühle mich wirklich gedrängt, nach Baton Rouge, nach Louisiana zu diesem Treffen zu gehen. Und dann komme ich zurück und habe dann vor, nach Anchorage zu gehen, nach Fairbanks, zu den Zusammenkünften der christlichen Geschäftsleute. Dann komme ich wieder zurück, so der Herr will, gehe ich in der letzten Juliwoche nach Chicago. Ich nehme an, um jene Zeit werde ich mich dann beeilen müssen, um nach Arizona zu kommen, um die Kinder zur Schule zu bringen. Und wie du weißt, Charlie, muss ich etwa am 15. August wieder hier sein. Um diese Zeit möchte ich, so der Herr will, wieder in Kentucky sein. Alle lachen, vielleicht wissen einige Neulinge hier nicht, was das zu bedeuten hat. Ich hoffe, das klingt nicht schlecht von diesem Pult, wenn ich das sage, aber zu dieser Zeit beginnt die Jagd mit den Eichhörnchen. Daran hänge ich, wie ihr wisst. So für einige Wochen werden das meine Ferien sein. Ich glaube, ich habe hier noch etwas, Notizen, die Billy mir geschrieben hat und er schreibt da, Vater, Bruder Neville möchte dir bekannt geben, dass zwei Kinder dem Herrn geweiht werden sollten. Gewiss werden wir das tun. Ja, wir haben einen Segnungsgottesdienst. Wir könnten es gerade jetzt machen. Und dann haben wir noch etwa 45 Minuten zur Verfügung, um etwas kurz zu betrachten, das geschehen ist. Nun, viele der Menschen und der Gemeinden, das ist eine offene Kapelle. Das war nie eine Denomination und möge es der Herr gewähren, dass es nie eine wird. Denn wir möchten, dass dies ein Ort ist, an dem wir kein anderes Gesetz haben als die Liebe, kein anderes Bekenntnis als Christus und kein anderes Textbuch als die Bibel. Wir haben keine Mitglieder, wir haben Gemeinschaft miteinander, mit allen Menschen aus allen Denominationen. Alle sind willkommen und wir haben Gemeinschaft um das Wort Gottes, wo sich jedermann willkommen fühlen kann. Das Wichtigste ist, wir lieben einfach den Herrn Jesus. Wir sind keine geschulte Gruppe. Wir sind gewöhnliche Menschen und versuchen einfach die Bibel zu lesen, wollen keine Auslegung dazugeben, sondern es so verstehen, wie es geschrieben steht. Ich glaube, Gott wird die Welt eines Tages mit der Bibel richten. Er wird die Welt richten und wenn es kein Maß gibt, womit gerichtet wird, wie sollen dann die Menschen wissen, was sie tun sollen? Es muss Gott sein. Du kannst Gott keine Ungerechtigkeit unterstellen. Und Gott muss einen Standard haben, mit dem er die Menschen richten kann. Wenn er die Welt durch die römisch-katholische Kirche richten würde, dann wäre die griechische Gemeinde und die orthodox-katholischen und viele andere sicher verloren und alle anderen in der Welt. Würde er sie durch die griechisch-orthodox-katholische Kirche richten, nicht durch die römische Kirche, dann wäre die römische Kirche und der Rest verloren. Wenn er sie durch die lutherische Kirche richten würde, dann wären die Presbyterianer verloren. Würde er sie durch die Presbyterianer richten, dann sind die Lutheraner und die Baptisten verloren. Wenn er sie durch die Pfingstler richtet, dann sind alle außerhalb von dieser Pfingstrichtung verloren. Aber meiner Ansicht nach richtet er nicht aufgrund einer Kirche. Da wären zu große Unterschiede und zu viel Verwirrung. Die Bibel sagt, er wird die Welt durch Jesus Christus richten. Das ist gemäß der Schrift. Die Bibel sagt, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Er ist also das Wort. Und diese Bibel ist Christus in Buchstabenform. Und im Buch der Apokalypse, wie die Katholiken sagen, oder im Buch der Offenbarung, wie die Protestanten sagen, sagt Jesus persönlich im 22. Kapitel am Ende des Buches, wenn jemand etwas hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen zufügen, von denen in diesem Buch geschrieben ist. Und wenn jemand etwas hinwegnimmt von den Worten des Buches dieser Weissagung, so wird Gott seinen Anteil am Baum des Lebens und an der heiligen Stadt wegnehmen, von denen in diesem Buch geschrieben steht. Darum bleiben wir ganz genau. Wir wissen, dass er Dinge tun kann, die nicht in diesem Buch stehen. Das wissen wir. Aber solange wir einfach bei dem bleiben, was er geschrieben hat, das wird gut sein. Was nun das Segnen der Kinder betrifft, viele Menschen, zum Beispiel die Methodisten, sie besprengen sie. Ich glaube, das erste Abendmahl dürfen sie bei den Katholiken oder den Lutheranern mit 12 Jahren nehmen. Sie haben etwas wie einen Taufgottesdienst, wenn sie geboren werden. Ich glaube, die Kindlein werden mit Wasser besprengt. Ich glaube, wegen dieser Taufe haben sich, soviel ich weiß, die Nazarener vor vielen Jahren von den Methodisten getrennt, wegen der Kindertaufe. Ich glaube, das hat die Methodisten von den Nazarenern getrennt, denn die Nazarener haben die Kindertaufe nicht akzeptiert. Aber hier in dieser Kapelle halten wir uns an die Bibel. Wir tun, was die Bibel sagt, und es gibt keine Stelle in der Bibel, wo irgendjemand besprengt wurde. Kein Säugling und auch kein Erwachsener. Aber die Bibel sagt, das Einzige, wo die Bibel etwas über Kinder sagt, sie brachten die Kinder zu Jesus, damit er ihnen die Hände auflege und sie segne. Und dann sagt er noch, lasst sie zu mir kommen und verbietet es ihnen nicht, denn für solche ist das Himmelreich. Darum, der Pastor und ich, wir wissen, und jeder andere Pastor weiß es, dass wir arme Hände haben, um die Hände von Jesus zu ersetzen. Wenn er hier wäre, dann würden die Eltern die Kinder zu Christus bringen. Da wir aber an seiner Stelle hier sind, wir repräsentieren ihn, darum bringen sie die Kinder zu uns und wir weihen sie dem Herrn, indem wir unsere Hände auf sie legen, aufgrund der Verordnung seines großen Wortes und seines Vorbildes. In dieser Weise weihen wir die Kleinen. Und ich dachte, wenn noch andere Mütter mit Kindern da sind, die noch nicht dem Herrn geweiht wurden, sollen doch jene Mütter, sie sollen sich diesen Müttern anschließen, welche ihre Kinder segnen lassen. Wir bringen sie hier herauf, um sie Gott zu übergeben oder um sie Gott darzustellen. Und wir beten über ihnen und sagen dem Herrn, dass wir aufgrund seiner Verordnung die Hände an seiner Stelle auf sie legen. Und ich bin der Ansicht, dass das so nahe der Schrift ist, wie es nur sein kann. ihr mögt eure Textbücher von irgendwelchen Leuten haben, aber mir geht es darum, was das Wort sagt. Seht ihr, ich glaube, ich habe es wirklich ganz klar ausgedrückt, wie es sein muss. Der Pianist soll nun heraufkommen. Bist du der Pianist, Bruder? Es ist wirklich schlimm, dass ich in meiner eigenen Gemeinde fragen muss, wer ist der Pianist? Bald muss ich an die Türe klopfen, wenn ich komme. Singt nun dieses kleine Lied, bringt sie rein, bringt die Kleinen zu Jesus. Während die Versammlung singt, stehen wir auf. Die Mütter und die Väter, die nun ihre Kinder bringen sollen, kommt und wir singen. Pastor, hier haben wir ein kleines Kind, das schläft. Manchmal ist ihr Amen ein bisschen laut, wir verstehen das, denn es sind Säuglinge. Wie ist dein Name, mein Herr? William Henry Vincent. Und du, kleines Mädchen? Tina Maria Vincent. Was für ein liebliches Kind ist das, das sich an die Schultern des Vaters lehnt. Darf ich sie haben? Christina, ich kann deinen Vater hier nicht ersetzen. Wir möchten nun die Hände auf das Kind legen. Wir wollen unsere Häupter beugen. Himmlischer Vater, wir nähern uns deinem Thron, der über unseren Glauben hinausreicht. Nimm uns hinauf über den Mond, über das Sonnensystem, hinauf in die Gegenwart des Allmächtigen. Wir bringen dieses liebliche kleine Kind. Herr, wir wissen nicht, was wir in unseren Armen halten. Vielleicht wird es einer deiner Diener, ein großer Diener in den kommenden Tagen. Wir vertrauen, dass dem so ist, aber der Vater des Kindes hat die Kleinen zu uns gebracht, damit wir unsere Hände auf sie legen und wir haben bekannt, dass wir deine Diener sind und an deiner Stelle handeln. Bis du wiederkommst, dann wirst du alle Dinge übernehmen und bis dahin dienen wir dir mit Wahrheit und Aufrichtigkeit. Indem wir nun unsere Hände auf das kleine Mädchen legen, segnen wir es im Namen des Herrn Jesus Christus. Und wir vertrauen darauf, dass du ihr ein langes Leben gewährst, wenn Jesus noch nicht kommt, und möge sie für dich eine große Dienerin werden. Segne das Heim, in dem sie aufwachsen wird, möge sie in der Verehrung Gottes erzogen werden und möge sie ihm alle Tage ihres Lebens dienen. Segne ihre Eltern, möge sie ihnen gewährt werden, zur Zeit ihres Lebens zu sehen, wie dieses Kind für den Herrn ein ehrwürdiges Gefäß wird, aufgrund dieser Handlung heute, im Namen des Herrn Jesus Christus. Amen. Als ich vor 30 Jahren hier bei der Türe zur Schule stand, hier oben in Utica Pikes, wie konnte ich damals wissen, dass dieser kleine Junge, der mir damals gegenüber stand, wir standen einander gegenüber und haben uns schüchtern gemustert, wie konnte ich wissen, dass ich einmal meine Hände auf sein Enkelkind legen würde, um es dem Herrn zu weihen. Herr, nimm heute Morgen diesen kleinen John an als einen deiner Diener. Die Mutter und der Vater bringen in galanter Weise ihre Gabe zu Gott zurück, die du ihnen anvertraut hast. Mögen sie ein gesundes Leben haben, voller Kraft und entschieden in Christus. Wir übergeben dir jetzt diesen kleinen Knaben im Namen von Jesus Christus für ein Leben des Dienstes. Möge er lange leben, um dir zu dienen. Ist dieses kleine Mädchen schon gesegnet? Wie ist ihr Name? Carol. So legen wir auch auf diese kleine Carol unsere Hände und weihen sie für ein Leben des Dienstes in Jesus Christus. Gott segne sie. Möge sie ein langes und glückliches Leben haben. Möge sie in all den Tagen dieses Lebens deine Dienerin sein. Gewähre es, Herr. Segne ihr Zuhause. Möge sie immer ein Ort des Gebetes und des Glaubens sein. Ich gebe dir dieses liebliche kleine Mädchen aus dem Herzen von Vater und Mutter, die heute Morgen im Namen von Jesus Christus an diesem kleinen Altar stehen. Amen. Ein kleiner Junge. Himmlischer Vater, der Vater dieser Kleinen hält nun den letzten der Schätze, die du ihm gegeben hast, in seinen Armen, in der Form eines Kindes. Möge er den Traum seines Vaters erfüllen. Gewähre, o Gott, dass er ein Mann der Weisheit wird, wie Jakobus in der Bibel. Ich bete, dass du ihm ein langes, gesundes Leben gibst, Herr. Möge er aufwachsen und wenn es ein Morgen gibt, möge er dann das Wort Gottes leben. Gewähre es, Vater. In Erinnerung an das, was Jesus Christus, unser Herr, tat, als er auf Erden war, lege ich meine Hände auf diesen kleinen James Rule und weihe ihn zum Dienste Gottes. Im Namen von Jesus Christus. Amen. Herr Gott, mögen die Segnungen von Jesus Christus auf dem Haupt dieses kleinen Jungen ruhen, Gary Gene Adams. Während wir unsere Hände auf ihn legen, während wir dieses junge Leben dir weihen, segne sein Heim, segne seine Eltern, möge er ein langes und glückliches Leben des Dienstes leben für unseren und seinen Gott, dem wir ihn nun übergeben, im Namen von Jesus Christus. Amen. Gott segne euch. Ich denke, wir sind gerade zur richtigen Zeit fertig geworden. Es ist nun 11 Uhr. Ich kann mir vorstellen, wenn ich diese Mütter und Väter mit den Kindern kommen sehe, dann stelle ich mir immer Josef und Maria vor an jenem Morgen, als der Herr Jesus geweiht wurde. Bruder Kid, als ich heute Morgen in meinem Büro mit jemandem sprach, hörte ich deine Begeisterung. Ein Mann in deinem Alter. Vermutlich hast du der Versammlung erzählt, wie der Herr dich geheilt hat. Er ist ein alter Prediger. Denkt nur, dieser Mann mit seiner kleinen Frau hat das Evangelium gepredigt, bevor ich geboren wurde. Er hat dieses Evangelium in den Bergen und Tälern von Kentucky und Tennessee gepredigt, wo die Bergleute sind. Er ist hinausgegangen und hat mit nichts gelebt. Und seine kleine Frau hat für 20 oder 30 Cent pro Tag gewaschen, damit ihr Mann dort draußen das Evangelium predigen konnte. Das ist wirklich ein Grund, dass jemand mit Begeisterung erfüllt ist. Wenn man doch daran denkt, wie er dort lag, die besten Ärzte sagten, nun stirbt er am Krebs. Er kann nur noch einige Stunden leben, vielleicht noch ein bis zwei Tage. Und das war vor etwa 2-3 Jahren. Und heute Morgen ist er hier, gesund und gibt Gott die Ehre. Wie alt bist du gewesen, Bruder Kid, als dich der Herr heilte? Wie alt bist du jetzt? Frau Kid sagt 82 Jahre. Im August ist er 83 Jahre alt. Seht, er war ungefähr 80 Jahre alt, als Gott ihn heilte. Sorgt sich Gott nun um die alten Leute? Gewiss tut er das. Jawohl. Er heilte Abraham, als er 100 Jahre alt war. Und Sarah heilte er mit 90. Und sie brachte Ismael hervor. Entschuldigt, es war Isaac. Stimmt das? Wir freuen uns über diese Dinge. Ihr seid so lieb. Ich könnte den ganzen Morgen in dieser Weise zu euch reden. Aber wir möchten nun etwas aus dem kostbaren Worte lesen, um dann direkt in den Dienst hineinzugehen. Nun, ich denke, wenn es im Willen Gottes ist, möchte ich kurz über Dinge sprechen, die geschehen sind. Heute Abend, so der Herr will, möchte ich über ein Thema reden. Ich möchte es aufs Tonband nehmen, um es auszugeben. Und wenn ihr kommt, um zuzuhören, ist das gut. Und wenn der Hirte mit seiner Botschaft fertig ist, dann werde ich das Band machen. Ich möchte über folgendes Thema predigen. Das rot leuchtende Signal seines Kommens. Ein Warnlicht ist direkt über uns. Darüber möchte ich heute Abend reden. Das rot leuchtende Signal seines Kommens. Er ist gerade jetzt hier. Er ist hier, das Signal ist geschlossen, der Zug steht bereit. Vierte Mose, das 16. Kapitel, wenn ihr es aufschlagen und lesen wollt. Das ist das ewige Wort. Lasst es uns ehrfürchtig lesen. Ich möchte zwei Verse lesen im 16. Kapitel. Wir lesen den 3. und den 4. Vers, um einen kleinen Hintergrund zu bekommen über das, was ich sagen möchte. Wenn die Tonbandgeräte noch nicht eingeschaltet sind, dann möchte ich, dass sie nun eingeschaltet werden. Oder stellt sie so ein, dass man diesen Teil herausnehmen kann, um die Bänder herauszugeben. Könnt ihr es so einstellen, damit der andere Teil des Gottesdienstes getrennt werden kann? Seht, nun beginnt etwas Neues. Ihr könnt es gerade jetzt abtrennen oder was ihr auch tun wollt. Möchtet ihr es für einen Augenblick ausschalten, um zurückzudrehen, damit ihr einen Anfang habt? Oder könnt ihr so oder so anfangen? Gut, wir fangen einfach an. Wir werden nun den 4. Mose 16, den 3. und den 4. Vers lesen. Und sie versammelten sich wieder Mose und Aaron und sprachen zu ihnen, ihr beansprucht zu viel, denn die ganze Gemeinde ist überall heilig und der Herr ist in ihrer Mitte. Warum erhebt ihr euch über die Gemeinde des Herrn? Als Mose solches hörte, warf er sich auf sein Angesicht. Unser himmlischer Vater segne diese wenigen Worte. Mögen die Gedanken, die wir in unserem Herzen bilden und die Früchte unserer Lippen aus deiner Sicht angenommen werden. Wir beten im Namen von Jesus. Amen. Dem, was ich heute Morgen sagen möchte, möchte ich den Titel geben.
Standing in the gap.
Im Riss stehend.
This time that we're speaking,
wenn wir heute darüber lesen oder sprechen, wissen wir natürlich alle, dass es damals war, als Datan und Kora Einspruch erhoben über den Auftrag, den Gott dem Mose gegeben hatte, indem sie sagten, die Versammlung soll auch mitreden, was getan werden soll. Alle sind heilig. Gott hatte aber Mose den Auftrag gegeben, die Menschen ins heilige Land zu führen. Sie sagten, du machst dich selbst zu groß. Du sagst, du seist der Einzige in dieser Gruppe, der etwas zu sagen habe. Diese Reden haben Gott nicht gefallen. Und er sprach zu Mose, sondere dich ab von ihnen. Ich will die ganze Gruppe töten und werde mit dir eine neue Generation beginnen. Und Mose warf sich zur Erde in der Gegenwart Gottes, als das über ihn kam. Nun, heute, wenn Gott die Menschen austilgen will, es gab schon einmal eine Zeit, als Gott müde wurde, mit unseren Sünden zu scherzen. Wir machen andauernd Fehler, aber wer würde heute für die Leute einstehen wie ein Mose? Wo würde sich heute jemand finden, der einstehen würde oder eintreten könnte und den Gott akzeptieren würde wie einen Mose? Und das Leben des Mose auf Erden hatte für Gott so viel bedeutet, dass es dem Zorne Gottes standhielt. Und Gott ging nicht über Mose hinweg. Das war mir immer ein Rätsel, bis eines Tages in der Offenbarung der Schrift folgender Gedanke zu mir kam. Seht, Mose war in jeder Hinsicht ein Typ auf Christus. Er war ein Typ auf Jesus Christus. Und als Gott das Leben der ganzen Welt forderte, um sie und alle Sünder zu zerstören, als er sie zum Tode verurteilte, da starb Christus für uns alle. Und Gott konnte nicht an Christus vorbeigehen, da er sein eigener Sohn war. Und dann übergab sich Jesus freiwillig, um den Weg zu bezahlen. Mose hätte das nicht tun können. Mose hatte nur menschliches Blut wie wir. Darum konnte sein Blut nicht genügen, aber Jesus war das Blut Gottes selbst, das schöpferische Blut Gottes. Und Gott vergab der ganzen Menschheit ihre Sünden, denn alle Sünde wurde auf ihn gelegt. Und er ging nach Golgatha, ging von der Gegenwart Gottes hinweg und er hat gelitten, wurde in die Hölle geworfen, denn er war die Sünde. Er wurde zur Sünde gemacht, weil unsere Sünden auf ihm lagen. Und dort trug er unsere Bürde und nahm unsere Sünden mit nach Golgatha. Und von Golgatha trug er sie zur Hölle. Und Gott ließ ihn heraufkommen am dritten Tage für die Versöhnung unserer Sünden. Und er ist heute der einzige Vermittler zwischen Gott und den Menschen. Und wir sind freigesprochen und uns wurde vergeben. Gott weiß nicht einmal, dass wir je gesündigt haben. Unsere Sünden wurden ins Meer der Vergessenheit getan und es wird nie mehr daran gedacht. Wir können das nicht, wir sind endlich. Er ist unendlich. Wir können uns noch erinnern, da wir nicht groß genug sind. Er aber ist so groß, dass er sogar vergessen kann, dass wir je gesündigt haben. Wir sind Söhne und Töchter in seiner Gegenwart und alles, was er war, sind wir. Er wurde meine Sünde, damit ich seine Gerechtigkeit werde. Er wurde zu deiner Sünde, damit du seine Gerechtigkeit werden kannst. Und so kann Gott in dir keine Sünde sehen, solange dein Bekenntnis in Christus Jesus ist. Kürzlich sagte jemand zu mir, wenn ich so etwas glauben würde, dann würde ich ganz schön Dampf aufsetzen. Ich würde die ganze Stadt rot anstreichen, ging in jedes Tanzlokal und würde mich betrinken und alle Dinge tun. Warum denn nicht? Dann bist du ja schon in Sicherheit, in Christus. Warum sollte ich dann nicht? Ich sagte, das beweist, dass du es nicht empfangen hast. Wenn die Liebe Gottes dein Herz getroffen hätte, in der Lieblichkeit von Jesus Christus, dann wärst du so verliebt in ihn, dass die Sünden der Welt tot für dich wären. Wenn es so ist mit dir, dann weißt du, dass du den Heiligen Geist hast. Nicht, weil du laut rufen und in Zungen sprechen kannst oder was es auch ist, sondern wenn die Sünde für dich tot ist und du in Christus Jesus lebendig bist. Oh, die Liebe Gottes, wie ist sie so reich und so rein? Seht. Hier in Louisville, Kentucky, erzählte vor kurzer Zeit ein Prediger von einer jungen Frau. Sie hatte etwas lange gewartet mit heiraten und sie war etwa 25 oder 30 Jahre alt und sie war eine feine, standhafte Christin. Und in Louisville lebte ein gewisser Mann, der kein gutes Leben geführt hatte. Er hatte sich in Tanzhallen und Wirtshäusern aufgehalten, aber eines Tages fand er die Vergebung für seine Sünden und er wurde ein echter, solider Christ. Etwa ein Jahr später verliebte er sich in diese Frau und auch sie verliebte sich heftig in ihn. Dann heirateten sie. Nachdem sie etwa 2 Jahre miteinander gelebt hatten, sagte diese junge Frau eines Tages zu ihrem Mann, für dich muss es doch sicher schwer sein, so zu leben, da du ein ganz neuer Christ bist. Ich war Christin, seit ich ein kleines Mädchen war. Aber für dich muss es schwer sein, als neuer Christ all den Versuchungen zu widerstehen, da du so lange in der Sünde gewesen bist. Er sagte, nun, es ist eben ein Kampf. Und sie sagte, ich möchte, dass du etwas nie vergissest. Sollte dich der Feind einmal erwischen und du würdest wieder in Sünde fallen, dann bleibe nicht von zu Hause weg. Ich möchte, dass du dann heimkommst. Und wenn du dann nach Hause kommst, wirst du dieselbe Frau finden, die du geheiratet hast. Und sie sagte noch, ich werde dir helfen zu beten, dass du wieder zurückfindest, durchzubeten, bis du Gott wieder gefunden hast. Ich möchte nicht, dass du wegbleibst. Denn ich habe dich nicht aufgrund dessen geheiratet, was du gewesen bist, sondern weil ich dich liebte. Und sie sagte, was immer du auch tust, ich liebe dich immer noch. Ich habe dich geheiratet, weil ich dich liebe. Und der Mann ging an jenem Tag zur Arbeit und dachte während der Arbeit über ihre Worte nach. Er sagte, wie könnte ein Mann je etwas Falsches tun, wenn er so etwas hört? Wenn eine Frau ihn so sehr liebt, dass sie ihn aufnimmt, was er auch immer getan hätte, wenn sie bereit ist, ihn zurückzunehmen, um es aufs Neue zu versuchen. Das zeigt etwas. Du kannst diese Liebe um Billionenfaches multiplizieren, dann hast du eine kleine Vorstellung von der Liebe Gottes.
And then you have some idea of what the love of God is. That's why
Wenn ein Mensch sich in Jesus Christus verliebt, sind die Dinge der Welt tot. Wenn du im Lichte der Schrift darüber nachdenkst, was er für dich getan hat, nicht im Licht eines momentanen Gefühles, sondern im Lichte der Tatsachen, dann geschieht etwas mit dir, wenn die Wiedergeburt kommt. Die Sünde ist tot wie die Mitternacht. Wenn dieses Licht in dir ist, wie kann dann noch Dunkelheit sein? Es ist nicht möglich. Das tat Gott mit einem Mann, der die Verheißung in Anspruch nahm und in den Riss trat. Mose war ein Muster dafür. Aus diesem Grunde konnte er für die Menschen in den Riss treten. Dann wundere ich mich heute über dieses lose, lässige, weiche Laodicea-Zeitalter, in dem wir leben. Wir alle wissen, wir sind durch die Gemeindezeitalter gegangen, dass wir in den letzten Tagen leben. Im Gemeindezeitalter von Laodicea. Und es ist ein Wunder, dass Gott in diesem lässigen, losen, festemachen, witzereisenden, sündenvollen Zeitalter der Lust, in dem wir leben, dass er nicht einfach sagt, tretet etwas zurück, Gemeinde, ich will diese ganze Gruppe vertilgen. Seht, was ist das doch für ein Zeitalter, in dem wir leben? Er wird es eines Tages tun, wir wissen, es naht unausweichlich heran. Jemand ist jedoch gestorben für jene, die entfliehen möchten. Aber er wird nur jene nehmen, die Christus angenommen haben und Christen geworden sind. Sie werden dem Zorne entrinnen. Damals konnte er es nicht tun. Auf keine Art konnte dies in der Zeit des Mose geschehen. Im Buch der Offenbarung, wenn wir zum Zeitalter von Laodicea kommen, im dritten Kapitel der Offenbarung, sagt die Bibel, dass dieses Zeitalter, das Zeitalter von Laodicea, blind ist. Weil du reich bist und sagst, du seiest reich, du hast mehr Güter, die größten Kirchen und die am besten gekleideten Leute und du sagst, ich benötige nichts. Weißt du nicht, dass du elend und erbärmlich bist? Blind, nackt und du weißt es nicht? Nun, wenn jemand in einem solchen Zustand wäre und man würde es ihm sagen, er würde alles tun, um sich wieder in Ordnung zu bringen, wenn er geistig gesund ist. Aber wenn er in einem solchen Zustand ist, dass man es ihm nicht einmal sagen kann, er glaubt es nicht, dass er in diesem Zustand ist, dann kann man sehen, dass er blind ist. Der Gott von dieser Welt hat denen die Augen geblendet, die es abgelehnt haben, Christus zu dienen. Sie sind so blind, dass sie nicht imstande sind, das Zeichen zu sehen, in dem wir leben, die Stunde und die Zeit, in der wir leben. Aber denk daran, es steht immer noch einer im Riss. Und niemand kann diesen Platz nehmen. Du musst dieses Heilmittel annehmen oder du bist verurteilt. Was uns nun betrifft, damit wir dem näher kommen, was ich sagen möchte. Könnten wir dastehen? Ich predige nun mir selbst in dieser Sache. Könnten wir dastehen, zuschauen, wie ein körperlich blinder Mann auf einen Abgrund zugeht? Könnten wir mit unserem beschränkten Bewusstsein, in dem wir uns heute Morgen befinden, könnten wir dastehen und zuschauen, wie ein blinder Mann über eine Felsenklippe hinausgeht, ohne versuchen, ihn zu warnen? Das wäre so niederträchtig. Könnten wir so unempfindlich sein in unseren Herzen? Könnt ihr euch vorstellen, dass jemand so unempfindlich ist, dass er beinahe lachen könnte, wenn er sieht, wie ein blinder, hilfloser Mann über eine Klippe gehen will? Das wäre eine miese Sache, einfach nichts zu unternehmen in solch einem Fall. Nun, ich möchte meinen Brüdern in der ganzen Welt dieses Bekenntnis ablegen. Ich sage es demütig. Das war ungefähr das, was ich tat oder tun wollte. Ich habe viele Jahre gepredigt und bin nun ein alter Mann geworden. Ein alter Prediger-Veteran. Und ich hatte viele Kämpfe. Vielleicht sind es die Wunden im Innern, Schnitte von all den Kämpfen. Denn das Los, das mir der Herr gegeben hatte, bestand nicht darin, Kindlein zu küssen, Junge zu verheiraten und die Alten zu begraben. Es war mein Los, ein zweischneidiges Schwert zu führen an der Front, in der Schlacht gegen das Heidentum, gegen Dämonen und gegen die Mächte der Finsternis. Ich musste mit Gottes Wort kämpfen, bis ich sah, dass der Feind geschlagen war. Und ich bin oft schwer verwundet worden. Und als ich dann in diesen Tagen mit der Botschaft kam und der Gemeinde einige Dinge sagte, die ich zu sagen hatte, ich habe das vor vielen Jahren vorausgesagt, als mich der Heilige Geist zu diesem Werke rief, und auf der Erde lebt kein einziger Mensch heute, der sagen könnte, dass etwas, das mir der Herr in seinem Namen gesagt hat, nicht so eingetroffen wäre. In seinem Namen genauso, wie es geschehen musste. Wie hat er mich doch zuerst hinausgesandt? Dann kam die erste Gabe und dann die zweite. Und durch die Dinge, die über die ganze Welt gesagt und getan wurden, kamen buchstäblich Millionen zu Christus. Zehntausende von Predigen wurden inspiriert. Damit begann eine Erweckung, die über die ganze Erde brauste. Da es die Pfingstgemeinden waren, welche die Botschaft empfingen, haben sie Boden gewonnen. Die Pfingstgemeinden, diese kleinen Gruppen, haben heute mehr Bekehrungen als alle anderen Gemeinden zusammen. Das ist statistisch erwiesen. Warum? Weil sie die Wahrheit angenommen hatten und damit eine Erweckung bekamen. Nach der großen Zeit mit den Heilungen der Kranken, Teufel wurden ausgetrieben und Tote sind auferstanden. Wir alle sind Zeugen, auch viele Ärzte, viele große Männer der Welt. Der Herr Jesus ist unter uns erschienen. Das Zeichen des Engels des Herrn haben wir gesehen an der Wand, überall. Der Engel des Herrn, es wurden Fotos gemacht, die durch die Wissenschaftler ein Copyright bekamen. Es ist eine bekannte Tatsache über die ganze Welt. Dieselben Dinge, die er tat, geschehen immer wieder. Jedes Mal. Und wenn die Feuersäule, die in den Tagen des Mose mit Israel durch die Wüste ging, man nannte Mose einen Diener Gottes und er folgte der Feuersäule in der Nacht und am Tage der Wolke. Und als Jesus auf Erden war, sagte er, er sei jener Gott gewesen. Er sagte, bevor Abraham war, bin ich gewesen. Ich, der ich bin, war die Feuersäule, die in den vergangenen Tagen aus dem brennenden Busch zu Mose sprach. Ich glaube, das stimmt, Bruder Weil. Dann sagt er noch, ich komme von Gott und gehe zurück zu Gott. Und als er gekreuzigt wurde, starb er und dann ist er wieder auferstanden. Er ist dann auferstanden, hat seinen Leib auf den großen Altar des ewigen Gottes gelegt. Er ist dort immer gegenwärtig an unserer Stelle, als Beweis, dass unsere Sündenschuld bezahlt ist, dass er alles bezahlt hat. Und dann kam er zur Erde zurück in der Gestalt einer großen Feuersäule. Paulus war auf seinem Wege, bevor er Paulus genannt wurde. Er war Saul von Tarsus und er war auf dem Wege nach Damaskus, um einige Leute zu verhaften, die zu viel Lärm gemacht hatten, die gejauchzt hatten, ein Evangelium gepredigt hatten, das im Gegensatz zu den Traditionen ihrer Kirchen war. Als er eines Tages auf dem Wege war, warf ihn ein großes Licht zu Boden. Und dieses große Licht, da er ein Jude war, wusste er, dass die Kinder Israels durch eine Feuersäule geführt wurden und hier war sie nun wieder vor ihm und da rief er, Herr! Wenn ihr eure Bibelübersetzung beobachtet, die übliche Übersetzung ist Herr und alle, die ihr die Bibel kennt, ihr wisst, die gebräuchliche Übersetzung von Herr ist Elohim, der alles erfüllende Eine, der die Himmel und die Erde geschaffen hat in Genesis 1,1. Herr, Paulus hätte niemals eine optische Täuschung oder etwas Unbekanntes so genannt, denn er war in der Schrift ein sehr gut ausgebildeter Mann. Er wuchs auf unter der Obhut Gamaliels, des berühmten Lehrers jener Tage. Er hätte diese Feuersäule niemals Herr genannt, wenn er nicht überzeugt gewesen wäre, dass dies Jehova war. Er sagte: Herr, wer bist du? Hört, wie die Stimme zurückkam: Ich bin Jesus. Derselbe gestern, heute und für immer. Und ich denke, mitten all dieser Dinge, bevor wir weitergehen, ihr wisst, all die Leute, die zuhören, überall in der Welt, und jene, die jetzt zuhören, wissen, dass durch alles, was geschehen ist, bewiesen wurde, dass es Jesus Christus ist, derselbe gestern, heute und für immer. Er tat genau dieselben Dinge, die er damals tat. Er heilte die Kranken, er erkannte die Gedanken des Herzens, er hat die zukünftigen Dinge vorhergezeigt und alles war vollkommen während all dieser Jahre. Ich bin nun 54 Jahre alt, habe Visionen gesehen, seit ich 18 Monate alt war, und nicht einmal ging es daneben. Jedes Mal war es die Wahrheit. Das muss Gott sein. Und so dachte ich mir: Warum sind diese Leute so blind, dass sie es nicht sehen können? Und andauernd spreche ich zu unseren Frauen über das Schneiden der Haare, und die Prediger verurteilen mich deswegen, weil ich gegen unmoralische Kleidung spreche, gegen diese Shorts, dass sie sich so zur Schau stellen und sich in dieser üblen Art aufführen. Ich spreche über unsere Männer, was sie alles machen, dass sie rauchen, gesellschaftliches Trinken pflegen und sich dann Christen nennen und dann noch das Abendmahl nehmen, nur weil sie zu einer Organisation gehören. Aber sie dachten, ich hätte Gott gelästert. Haben sich die Frauen gebessert? Sie sind schlechter geworden im ganzen Land. Da ich nervös bin, ich sage das eigentlich ruhig, vielleicht bin ich auch ein neurotischer Mensch, und ich bin mir bewusst, dass ich am Anfang meine Aufgabe ungenügend tun konnte, und viele haben sich beklagt. Ich musste es tun und es war schwer. Ich dachte: Gott, warum hast du nicht einen anderen gerufen, der es hätte tun können? Es tut mir leid, aber ich habe versagt. Die Leute wollten einfach nicht auf mich hören. Und ich habe irgendwie versagt, weil sie nicht hören wollten. Meine Mutter ist vor ungefähr 2 Jahren in die Herrlichkeit gegangen. Ihr Vater war ein Jäger. Ich glaube, ich habe alles von ihm, denn ich liebe die Wälder. Ich dachte, wenn die Menschen, die sich Christen nennen, meine Botschaft, die ich predige, nicht annehmen, dann sollen sie es bleiben lassen. Ich will mit allem aufhören, werde in die Berge gehen. Ich kenne einen Freund dort, viele von euch sind hier, die sich an jene Voraussage erinnern, die ich hier auf dieser Plattform machte, etwa 6 Monate, bevor es geschah, sagte ich euch, gerade hier auf diesem Podium, wie ich an einen Ort gehen werde, und dort werde ein Tier sein, wie ein Reh, mit einem Geweih von etwa 120 Zentimetern. Und auch ein über 2 Meter hoher Bär werde dort sein, ein Grizzly, Silbergrizzly. Ihr habt das alles auf den Tonbändern. Ihr erinnert euch an diese Zeit. Und das Geweih liegt jetzt in meinem Zimmer, um zu zeigen, dass es die Wahrheit ist. Diese Dinge geschahen gerade bevor meine Mutter nach Hause ging. Der Herr wollte, dass ich in Ruhe bin, wegen diesem großen Schock, da er wusste, dass er die Mutter nach Hause nehmen würde. Nun traf ich einen Mann, einen Christen, der ein großes Stück Land unterhalb Alaska besitzt. Ich hatte mir den Gedanken zurechtgelegt, hier wegzugehen, um westwärts zu ziehen, und ich wollte auch meine Frau mitnehmen und in etwas hineinziehen. Ich hatte vor, sie mitzunehmen, da ich dort ein Führer werden wollte. Und wenn der Herr dann wollte, ich würde mir die Haare wachsen lassen, die Barthaare, die Backenbärte, um ein Führer zu sein. In jenem Lande leben nur 2 oder 3 Indianer. Dort könnte ich dann ein Führer sein und Bud helfen. Und wenn der Herr dann einen Auftrag hätte, dann würde ich sagen, es ist gut, er gebe mir die Vision und dann wäre ich hinausgegangen. Jedermann weiß, dass ich mich nie als Prophet betrachtet habe. Aber die Menschen sagten, Bruder Branham, der Herr hat dich zu seinem Propheten berufen. Nun, ich habe mich nie für einen Propheten gehalten, aber mit der Zeit kam es so weit, dass ich bereit war, es zu tun. Ich dachte nun, vielleicht bin ich einer, aber wenn ich einer bin, dann möchte ich in der Wildnis leben. Und wenn ich dann in der Wildnis bin, dann werde ich sein Prophet sein. Und wenn er mich dann irgendwo hinsenden wollte, während der Zeit, in der er mich nicht brauchen würde, würde ich sicher einige Fische fangen. Oder ich könnte sonst etwas tun. Das war natürlich irgendwie selbstsüchtig, denn diese Dinge wollte ich gerne tun. Nun, es ist nicht genau das, was zu tun ist. Und so musste ich mir also klar werden, was zu tun war. Gerade bevor die 7 Gemeindezeitalter gepredigt wurden, wie sie dort aufgezeichnet sind, heute sind viele hier, die während jener Zeit anwesend waren und wissen, wie es der Herr gesegnet hat. Dort an der hinteren Wand wurde es reflektiert, dieses Licht, als an jenem Tag der Herr herabkam. Wie viele sind hier, die dabei waren, als es geschah? Das ist es. Dann dachte ich auch an Bruder Jackson. Er ist gewöhnlich immer unter uns. Bruder Junior Jackson, der Methodist, ein Methodistenprediger. Ja, hier sitzt er. Und er kam eines Tages mit einem Traum zu mir und dann kamen noch einige andere Brüder mit ähnlichen Träumen. Nun, der Herr war wirklich gut zu mir. Und ich habe euch niemals, nehmt das auf Tonband auf heute Morgen, habe ich euch je eine falsche Auslegung eines Traums gegeben? Nein? Ich würde euch nichts darüber sagen. Erst wenn der Herr mir den Traum wieder gezeigt hat und ich weiß, was es bedeutet, dann sage ich es euch. Er sagte, ich hätte dort in seiner Gemeinde eine Versammlung abgehalten. Irgendwie war er richtig nervös an jenem Abend. Er rannte aus der Kirche, kam auf einem anderen Weg zu meinem Wagen. Und während die Leute vorbeigingen, sagte er, ich möchte dir etwas erzählen. Und er erzählte, dass er von einem Berg geträumt hätte. Es war in einer Gegend, die aussah wie Indiana. Dort war ein langer, mit Gras überwachsener Hügel und an der Spitze hatte das Wasser alle Erde weggewaschen und der Felsen kam hervor. Und in diesem Felsen dort war eine eigenartige Inschrift. Und er erzählte, ich sei dort gestanden mit allen Brüdern aus der Gemeinde, habe ihnen die Schrift ausgelegt. Und als ich alles erklärt hatte, da habe ich oder ein anderer, wenn ich den Traum richtig verstanden habe, ein Brecheisen oder so etwas Ähnliches in der Hand gehalten, dann hätte ich damit die Spitze des Berges abgebrochen und weggehoben. Und auf der Innenseite war weißer Felsen, etwas wie Granit kam zum Vorschein. Es war eine Art von weißem Felsen und darauf war nichts geschrieben. Dann sagte ich zu den Brüdern, bleibt hier stehen und schaut darauf. Und während sie alle darauf schauten, ging ich von ihnen weg und begann westwärts zu gehen. Und Bruder Jackson sagte, er habe gesehen, wie ich über einen Berg gegangen sei, dann über einen anderen, während ich immer kleiner und kleiner wurde, als ich westwärts ging. Ihr erinnert euch daran. Die Auslegung wurde natürlich in dieser Gemeinde gegeben, bevor es geschah, dass jetzt die Zeit gekommen sei. Ich glaube, dass wir nun die volle Offenbarung der Dinge haben, die Luther, Wesley, John Smith, Alexander Campbell und alle anderen über die Bibel gepredigt hatten. Wir sahen in der Bibel und wir haben es gezeigt, dass eine Botschaft des 7. Engels kommen muss. Und durch den Schall der Botschaft des 7. Engels würden alle Geheimnisse Gottes bekannt gemacht. Dann kommen 7 geheimnisvolle Donner. Wenn es nun dieses Endzeitalter ist, in dem wir leben, nun, wir kamen durch die Rechtfertigung herauf, die Heiligung, die Taufe des Heiligen Geistes. Wir hatten Zeichen und Wunder und all die verschiedenen Dinge. Die Gaben sind in die Gemeinde zurückgekehrt. Die göttliche Heilung, die Prophetie, das Reden in Zungen, die Auslegung. Wenn es auch ganz schlimme Entgleisungen gegeben hat, dann wird damit das Gute davon nicht weggenommen. Es gibt eine wahre, echte Gabe des Zungenredens, die immer in der Gemeinde sein sollte. Wir hatten viele Nachahmungen, viele Leute, die versuchen, wie Christen zu handeln, aber wenn ihr Leben damit nicht übereinstimmt, dann ist etwas verkehrt. Jesus sagte, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen, seht ihr. Und so erkennt man einen Christen an der Art und Weise, wie er lebt. Springt also nie höher, als ihr leben könnt. Der Teufel kommt als eine Vogelscheuche daher, um den echten, aufrichtigen Gläubigen von der echten Sache fernzuhalten. Möge Gott uns helfen, das Echte und das Falsche zu unterscheiden, um es voneinander zu trennen. Und das Wort wird immer Ordnung bringen. Nun, wir sehen in dieser Sache die Auslegung über den Felsen, die ich im Traum des Bruders gegeben habe. Und der Felsen ist Christus, der im Traum dieses Bruders war. Und das ist die Bibel. Und die Bibel ist all diese Jahre ausgelegt worden, bis wir die absolute geistige Bedeutung empfingen. Diese letzte Gabe erhielten wir im Zeitalter von Laodicea. Das ist die Zeit für den siebten Engel, um den Zeitalter von Laodicea zu predigen. In dieser Zeit würden viele Dinge sein, die im Lauf der Zeitalter falsch zusammengesetzt wurden. Wie zum Beispiel Luther, der die Rechtfertigung predigte, und nachher lief alles wild weiter, da er nicht lange genug lebte. Dann organisierten sie die Gemeinde. Luther tat es nicht. Es war nach Luther. Dann kam Wesley, und nach Wesley machten sie die Wesley-Gemeinde. Später kam John Smith, der Baptist, dann kam Alexander Campbell, und so ging es weiter. Aber diese Männer, die Reformer, lebten nicht lange genug, um alles zusammenzubringen. Und so blieben viele losen Enden übrig. Zum Beispiel die Wassertaufe, die durch John Smith zurückgebracht wurde. Er brachte das Untertauchen, aber er benutzte die Titel. Viele solche Dinge sind übrig geblieben. Und während wir nun zum Ende kommen, ist die letzte Botschaft dazu bestimmt, Ordnung in diese Dinge zu bringen, um diese Dinge zu einem Glauben, einem Herrn und zu einer Taufe zu bringen. Und nachdem die Bibel völlig erklärt wurde, habt ihr gesehen, dass die Spitze der Pyramide geöffnet wurde. Wie ein Felsen. Das ist nur nicht die Pyramidenlehre. Ich nehme an, der Mann weiß, worüber er spricht, jene, welche die Pyramidenlehre herausgeben. Ich weiß nichts darüber. Aber wie es auch sei, es war in der Form einer Pyramide. Und die Spitze wurde der Pyramide nie aufgesetzt. Ich war in Kairo, in Ägypten. Die Spitze wurde nie aufgesetzt. Denn es war ein Eckstein, es war ein Schlussstein. In der Gemeinde war es der Eckstein, in der vollen Gemeinde war es der Schlussstein. Und dieser kam nie, er wurde abgelehnt, Christus. Aber er wird kommen. Und ich glaube, wenn es kommt, dann wird die Gemeinde in eine Form kommen, aus der Rechtfertigung von Luther heraus, der Heiligung unter Wesley und der Pfingstbotschaft, wird es zu einer Form kommen, wo es nur eine kleine Minderheit sein wird. Und es wird unter diesen Menschen ein Dienst sein, der genau gleich werden wird, wie es der Dienst Jesu Christi war. Dieses wird Jesus bringen und es wird die ganze Sache hinwegnehmen. Alle diese aufrichtigen und wahren Lutheraner, Presbyterianer, Baptisten, Methodisten und alle, die durch den Geist Gottes geboren sind, werden mit Jesus hinweggenommen, wenn er kommt. Ich glaube das. Ich bin mit einigen unserer pfingstlichen Brüder nicht einverstanden, die glauben, dass jene, die weggenommen werden, nur aus dem letzten Zeitalter kommen. Da bin ich anderer Ansicht. Wie könnte Gott, wie könnte ein Mensch, wie könnte Gott? Wir sagen nicht, wie wäre es Gott möglich? Er kann tun, was er will. Aber Gott, der es dem Luther versprochen hat, und die Rechtfertigung war das Einzige, das sie wussten. Seht, er hat versprochen, die Gemeinde hinwegzunehmen. Ich glaube das durch die Gnade Gottes und auch die Schrift bestätigt es. Denn er kam nicht in der ersten Wache. Sie gingen schlafen, auch die zweite Wache ging vorüber. Er kommt in der siebten Wache. Und das ist das siebte Gemeindezeitalter. Es ist die Botschaft des siebten Engels. Und wenn er kommt, kommen alle diese Jungfrauen herauf, machen ihre Lampen bereit, Presbyterianer, Lutheraner, Baptisten, jeder, der durch den Geist Gottes geboren ist, wird in die Entrückung gehen. Ich glaube, dass die Braut in dieser Zeit herausgerufen wird. Ich glaube, dass einige sein werden in den letzten Tagen, die den Tod nicht sehen werden. Sie werden in einem Augenblick verwandelt werden.
Presbyterian, Lutheran, Baptist, whoever that's born to the Spirit of God shall go in that rapture. I believe that the bride will be called out during that time. I believe there will be some of the last days won't have to face death, but will be changed in a moment of twinkling of an eye. Now, but in so much as you notice.
Wie ihr beachtet habt, im Traumbild von Bruder Jackson war auf der Innenseite des Felsens nichts geschrieben. Dafür bin ich in den Westen gegangen. Ich habe zu euch gesagt, dass ich eines Tages erzählen würde, was es bedeutet. Dafür bin ich nach Westen gegangen. Und ich habe euch die Vision erzählt. Ihr alle, die ihr hier seid heute Morgen, und jene, welche die Tonbänder hören, wissen, dass es in der Botschaft, wie spät ist es, meine Herren, bekannt gemacht wurde. Und wenn einer von den Tonbandbrüdern die Botschaft nicht hat und diesem Thema nicht folgen möchte, dann nehmt das Band, wie spät ist es, meine Herren, zur Hand. Wochen und Monate, bevor es geschah, sah ich in der Vision, wie ich in Tucson sein würde, nördlich von Tucson, östlich von Flagstaff. Und ich sah, wie ich diese Kletten von meinen Hosenbeinen wegzupfen würde. Und dann kam eine Explosion, dieser Knall. Es war tatsächlich, als ob das ganze Land erschüttert würde. Wie viele von euch können sich daran erinnern? Es würde das ganze Land erschüttern. Nun, es ist dann geschehen und mindestens ein Mann ist anwesend, der dabei war, als es geschah. Es hat tatsächlich die Felsen aus den Bergen gerissen. Dann haben wir herausgefunden, dass ich zu dieser Zeit sieben Engel sah, in der Gestalt einer Pyramide. Sie schwebten herab und nahmen mich herauf. Dann wurde ich nach Osten geschickt, um die sieben Siegel für Gott zu öffnen. Und wenn ihr sie noch nicht habt, auch wenn Jesus später kommt, und wenn meine Großkinder, die Kinder von meinem kleinen Paul, es wird trotzdem die ewige Wahrheit des lebendigen Gottes sein. Das musste herausgefunden werden. Dieses war im Innern dieses Berges versiegelt. Dieses war nicht geschrieben, es musste interpretiert werden. Und als ich zurückkam, öffnete der erste Engel am ersten Abend das Siegel und es war völlig im Gegensatz zu dem, was wir je in unserem Leben gehört haben. Und alle sieben kamen auf dieselbe Weise hervor. Ihr wisst das. Viele von euch waren hier, als es geschah. Zu jener Zeit wusste ich es noch nicht. Aber Bruder Fritz Othman, ich weiß, er ist anwesend und ich bin ziemlich sicher, dass Bruder Norman hier ist. Ich musste nach Houston gehen, um diesen Jungen vor dem elektrischen Stuhl zu retten. Dann kam ich zurück und ging mit diesen Brüdern dort hinauf auf die Jagd. An jenem Morgen stand ich dort, pickte mir die Kletten von den Hosen, oder wie man diese Dinger nennt, dieses Unkraut dort. Und dann kam die Explosion genauso, wie es vorausgesagt wurde. War das so, Bruder Fred? Ich muss hoch aufgesprungen sein. Und gerade über mir waren die Engel des Herrn, welche diese Botschaft für uns zurückbrachten. damit ich hierher kommen konnte, um diese Siegel zu brechen. Warum hier? Warum hier in dieser Kapelle? Warum tat ich es nicht dort? Weil ich meiner Gemeinde und Gott versprochen hatte, dass jede neue Botschaft hier gepredigt und hier aufgenommen werde. Und er hat mir geholfen, mein Wort zu halten, damit ich es hier tun konnte. Nachher bin ich sofort wieder zurückgegangen. Damals wusste ich nicht, dass sie Fotos gemacht hatten. Wissenschaftler machten Fotos, als die Engel vom Himmel herabkamen, um die Botschaft zu bringen. Ihr erinnert euch, ich sagte, derjenige auf der rechten Seite der Formation, er hatte etwas wie einen Brustkasten und dann seine Flügel. Erinnert ihr euch alle, dass ich das sagte? Ich habe ihn beobachtet. Er war ganz anders als die anderen. Ich wusste nicht, dass sie Fotos gemacht hatten. Denn ich beeilte mich, sofort nach Osten zu gehen. Nach Hause, nach Tucson. Und da waren die Aufnahmen alle in den Zeitungen. Beinahe über den ganzen Staat. Bis hinein nach Mexiko. In allen westlichen Staaten. Ich glaube, es erschien auch im Kurier hier. Die Vereinigte Presse hat es herausgegeben. Wie viele von euch haben diese geheimnisvolle Wolke gesehen? Seht die Hände? Sogar das Life-Magazin hat es gebracht. Ich habe heute Morgen den Bericht mitgebracht. Hier ist es im Life-Magazin, um zu zeigen, hier, in derselben Zeit, als ich dort war. Könnt ihr die Wolkenpyramide sehen? Ich stand genau darunter. Und könnt ihr den besonderen Engel auf der rechten Seite sehen? Könnt ihr den spitzen Flügel sehen? Genauso wie es gesagt wurde. Und hier ist ein Interview von Mexiko, wo sie das Bild gemacht hatten und von anderen Orten. Dieser Wissenschaftler hier versucht, alle Informationen über das Bild zu bekommen von den Leuten, die er nur kann. Er sagte hier, es sei unmöglich eine Wolke gewesen, weil die Feuchtigkeit nicht so hoch geht, nur bis etwa 6 oder 8 Meilen. Wenn wir im Flugzeug nach Übersee fliegen, dann fliegen wir etwa 11.000 Meter hoch, dann sind wir über den Stürmen. Aber diese Wolke, aufgrund dieses Artikels hier, ist 26 Meilen hoch. Das wären Meilen über der Feuchtigkeit. So sagt es der Wissenschaftler im Artikel. Und als er alles geprüft hatte, wer erinnert sich daran, dass ich euch erzählte, dass es ein Geräusch war, wie wenn ein Flugzeug die Schallgrenze durchbricht? Aber da war kein Flugzeug im Distrikt. So heißt es in dieser Zeitung. Sie haben es untersucht. Da waren keine Flugzeuge dort. Und außerdem ist der Kondensstreifen hinter einem Flugzeug nichts anderes als Feuchtigkeit, die in der Luft erscheint. Sie kommt durch diese Einheit, durch diese Düse und dann kondensiert es. Und das kann nur geschehen, wenn dort eine Maschine ist und die Feuchtigkeit kommt aus dem Antrieb, wird ausgestoßen. Aber hier ist die Wolke viele Meilen höher, als die Feuchtigkeit sein kann. Es war kein Flugzeug in diesem Distrikt und Feuchtigkeit konnte es nicht sein, die an jenem Tag dort oben hing. Es ist 30 Meilen breit, 26 Meilen hoch. Seht ihr? Genau dieses Bild war es, wie ich es euch vor Jahren sagte, bevor je eine Aufnahme gemacht wurde, der Engel des Herrn. So sieht es aus wie eine Feuersäule. Das war vor Jahren, bevor sie je eine Aufnahme machten. Gott bewirkte, dass die Wissenschaft sehen muss, dass es die Wahrheit ist. Und die Prophetie, die gegeben wurde, ließ Gott durch die Wissenschaft bestätigen. Nun, wo stehen wir? Ich möchte diese Sache behalten. Vielleicht kann es ein Freund von mir, der anwesend ist für das Buch, gebrauchen. Er schreibt über die sieben Siegel. Wenn ihr eine Kopie habt oder wenn ihr eine erhaltet, behandelt es mit Ehrfurcht. Nun, sie wollen herausfinden, aber was würde es nützen, wenn man zu ihnen gehen würde, um zu erzählen, was es ist? Sie würden darüber lachen. Seht, sie würden nur darüber lachen. Werft die Perlen nicht auf diese Weise weg. Aber wir wissen es, die Gemeinde weiß und Gott weiß, dass es die Wahrheit ist.
We know, the church knows, and God knows that it's the truth. And then I was praying on this.
Ich hatte über diese Sache gebetet und fragte mich, was mit mir geschehen würde. Und wisst ihr, wo ich mich befand? Nördlich von Tucson, östlich von Flagstaff. Genau an dem Ort, wie ich es euch einige Monate vorher sagte. Ich hatte euch erzählt, wo ich stehen würde. Und genau in Übereinstimmung mit diesem Artikel in der Zeitung oder diesem Magazin und unserem eigenen Zeugnis ist es dort geschehen. Gott ist vollkommen und kann nicht lügen. Es muss eintreffen. Ihr erinnert euch an das Band, wie spät ist es, meinen Herren? Dort sagte ich, denkt daran, etwas ist im Begriff zu geschehen. Etwas Wichtiges. Nun muss es das ganze Land bezeugen. Alle Zeitungen, die der Vereinigten Presse angeschlossen sind und eines unserer führenden Magazine bezeugen es, alle bezeugen es überall. Aber wir sind privilegierte Menschen. Privilegierte Menschen als Christen. Bevorzugt das zu wissen in dieser dunklen Stunde, wo die Wissenschaft sagt, dass es keine Hoffnung mehr gibt. Die Atombomben warten auf uns. In unseren Organisationen ist keine Hoffnung mehr. Sie vereinigen sich mit dem Mahlzeichen des Tieres. Und all unsere Hoffnungen in unserer Wirtschaft sind dahin, in unseren christlichen Gemeinschaften, unter den Organisationen. Sie enden im Katholizismus. Das wird das Mahlzeichen des Tieres sein in der Vereinigung der Kirchen. Aber jene, die Gott lieben und nach der Realität Ausschau halten, derselbe Gott bestätigt es ihnen, welcher die biblische Verheißung gab oder die Verheißung in der Bibel und er breitet es aus vor ihren Augen. Die Menschen, die Wissenschaft und die Zeitungen, alles muss es sehen, dass es immer noch Gott ist und dass er die Zeit bestimmt. Welch eine Zeit! Und im Sabina Canyon an jedem Morgen, als ich dort betete und mich fragte, was wohl geschehen werde, hatte meine Hände zu Gott erhoben, dort auf dem Berge, da fiel dieses Schwert in meine Hand. Es hatte einen Handgriff aus Perlen mit einem Handschutz darüber, scharfe Klinge, etwa 3 Fuß lang, glitzerte wie Chrom, scharf wie eine Rasierklinge. Ich wusste nicht, was es war, und ich sagte, ich fürchte mich vor diesen Dingen. Dann sprach eine Stimme, welche die Schlucht erschütterte. Das ist das Schwert des Herrn, und das Schwert des Herrn ist das Wort des Herrn, denn das Wort Gottes ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert.
For the word of God is sharper than a two-edged sword.
Amen.
Then coming back.
Nun, um aufs Thema zurückzukommen. Während dieser Zeit hatten wir hier in der Gemeinde einen feinen, galanten Bruder. Er war Soldat gewesen. In der Armee hatte ihn eine Explosion beinahe in seine Bestandteile aufgelöst. Er lag dort im Sterben. Die Mediziner glaubten nicht, dass er noch leben könnte. Befassten sich nicht einmal mehr mit ihm. So weit hinüber war er schon. Der Hauptnerv in seinem Bein war zerstört, der Arm beinahe ganz weggerissen. Auch sein Bein war weggerissen und noch vieles. Aber Gott gab Gnade, rettete und heilte ihn eines Tages. Bruder Roy Robertson, er war anwesend, als die Fotografie in Houston gemacht wurde. Seine Frau war durch eine Vision gezeigt worden, was sie während des Tages getan hatte und welche Schwierigkeiten sie hatte und dass sie geheilt werde. Das brachte ihn zum Glauben. Er war Soldat gewesen, einer von dieser Sorte. Ich hoffe, er vergibt mir, wenn ich das sage. Er war grob und präzis. Er musste die Leute kommandieren. Er musste etwas durchsetzen. Tue das. Das war sein Glaube. Aber als er allmählich Kontakt mit der Gemeinde bekam und das Übernatürliche sah, sagte er, ich glaube das, aber das ist für jemand anderen. Eines Morgens weckte ihn der Herr. Dies ist ein Traumgesicht. Und wir saßen zusammen. Es sah aus wie in Jerusalem am Abendmahlstisch des Herrn. Ich sprach etwas, aber er konnte es nicht verstehen. Bruder Roy, der hier sitzt und gerade zu mir schaut, er sah das. Er schrieb es mir in einem Brief von Arizona und dann telefonierte ich ihm. Er sagte, du bist dort gesessen, Bruder Branham. Dann sah ich, wie diese große Feuersäule hereinkam, dieses Licht, und dich vom Abendmahlstisch des Herrn wegnahm. Dann gingst du nach Westen. Denn er saß ab der Seite gegen Osten und beobachtete mich, wie ich westwärts ging, als dieses Licht kam, um mich mitzunehmen. Er sagte, das sei eines Morgens geschehen. Es schien eine Vision zu sein. Am Morgen zwischen 3 und 4 Uhr ist er im Bett aufgesessen und sah, wie es geschah. Es sah aus, als würde es Tage dauern. Dann schrie er, Bruder Bill, komm zurück. Roy und ich sind wirkliche Brüder. Wir leben und jagen miteinander. Wir sind einfach Brüder. Er schrie nach mir, bis er heiser war in der Kehle. Komm zurück, bring ihn zurück, bring ihn zurück, weinend. Dann kam diese Feuersäule oder die Wolke zurück und er setzte mich dort oben an den Tisch und ich war verwandelt. Das war ein Mysterium für Bruder Roy, dass ich verändert war und anders aussah. Ich bringe das hier aus einem bestimmten Grunde, dass ihr euch daran erinnert. Ich war verändert, als ich ihm die Auslegung gab. Das war gerade, bevor ich zurückkam wegen den 7 Siegeln. Als ich zurückgekommen war für die 7 Siegel, sah er eines Morgens Billy und sagte ihm, er wolle mich sprechen. Ich war viel im Gebet der 7 Siegel wegen. Er erklärte mir, es sei wieder geschehen, es hätte sich wiederholt. Bruder Roy, gib bitte Acht, dass ich es nicht falsch erzähle. Er sagte, er sei eines Morgens wieder aufgewacht. Ich glaube, es war wieder am frühen Morgen. Er schaut ins Zimmer und er sah dieses große Licht oder eine Wolke über einem Berg. Er fragte mich vor kurzem, war einmal so etwas wie eine Wolke auf einem Berg in der Bibel? Ja, sagte ich, als Petrus, Jakobus und Johannes mit hinaufgingen, da überschattete eine Wolke den Herrn Jesus. Und Gott sprach und sagte, das ist mein geliebter Sohn. Ich habe vor kurzem darüber gepredigt, eine kleine Botschaft mit dem Titel, hört ihn. Ich nehme an, ihr habt es eventuell auf Tonband, ich bin nicht sicher. Und er erzählte weiter, er sei auf den Berg gestiegen und als er hinaufkam, sei ich dort gestanden und eine Stimme kam aus der Wolke, so war es doch, Bruder Roy, etwas in diesem Sinne wurde gesprochen, das ist mein Diener, ich habe ihn zum Propheten für dieses Zeitalter berufen, um das Volk zu führen, wie Moses tat und ihm ist die Autorität gegeben, er kann Dinge ins Dasein sprechen. Etwas wie es Mose tat, als er Fliegen ins Dasein sprach. Wir kennen die Dinge mit den Eichhörnchen und so weiter. Alle Dinge, die schon passiert sind. Und unsere kleine Hattie Wright, die dort hinten sitzt, ich nehme an, ihr wisst, was in ihrem Hause geschah. Und er sagte zu ihm, dass ich dasselbe getan hätte wie Mose damals. Und das erzählte er mir, als ich von einer Reise zurückkam. Ich hatte mir in meinen Gedanken zurechtgelegt, zu Bert zu gehen, weil er in einer sehr schlechten Verfassung war. Er ist Jäger. Bevor wir hier weiterfahren, möchte ich noch etwas kurz einflechten. Dann werden wir uns beheilen. Ich träumte einen eigenartigen Traum und ich hoffe, dass mein Schwager sich nicht betroffen fühlt, wenn er je etwas davon hört. Ich hoffe auch, dass es meine Frau nicht verletzt, die hier sitzt. Sie weiß es aber schon. Es war vor vielen Monaten, es war ungefähr Oktober oder November, da hatte ich einen Traum und ich träumte, ich würde im Dunkeln umherstreifen. Ich hatte keinen Ort, wo ich hingehen konnte und niemand kümmerte sich um mich. Ich war ein Landstreicher geworden, einfach ein Landstreicher. Und ich hatte kalt und ich schaute in die Ferne und sah ein Feuer. Als ich dorthin kam, war es eine städtische Kehrichtablagerung. Sie hatten Gräber gezogen und das Feuer war in diesen Gräben oder Gruben. Und zwischen diesen Gruben war es flach. Dort konnten die Landstreicher schlafen. Sie konnten sich dort zwischen den Feuern warm halten in einer kalten Winternacht. Und mir war kalt. Ich ging dorthin zu den Feuern, um etwas warm zu werden. Überall lagen Landstreicher. Ich sah sie eigentlich nicht, sie hatten sich dort Plätze gemacht. Das waren ihre Schlafplätze. Und dort sah ich meinen Schwager Fletcher Roy. Und Fletcher, so wie ich mich erinnere an ihn, er ist ein guter Bursche, aber das könnte eine Lektion für die Jungen sein. Ich erinnere mich, wie Fletcher vor Jahren ein anständiger, ansehnlicher junger Mann war. Und er kam in schlechte Gesellschaft und er nahm seinen ersten Trunk. Ich erinnere mich noch an ihn, wie er mir durch die Vorhänge rief, als ich dort in meinem Zimmer saß. Sein Vater, er ist vor vielen Jahren in die Herrlichkeit gegangen. Er saß dort draußen, zupfte seine Gitarre und spielte dort. Auf Golgathas Hügel stand ein altes, raues Kreuz. Und dort rief Fletcher und sagte, Bruder Bill, bete für mich. Hörst du das Lied, das mein Vater spielt? Und ich habe heute getrunken. Ich sagte, Fletcher, geh diesen Weg nicht. Er war etwa 18 Jahre alt, aber er hörte nie auf mich. Er ging weiter und wurde ein totaler Alkoholiker. Seine Frau verließ ihn und auch seine Kinder. Und nun ist er, ich weiß, Gott weiß, dass ich ihn liebe. Ich ging kürzlich zu ihm, um für ihn zu beten. Er ist einfach ein Landstreicher. Ich betete für ihn vor kurzem, da er verletzt war, in jener Zeit, als ich wegen der 7 Siegel hier war. Ich sagte, Fletcher, ich habe einige Anzüge, die ich dir geben möchte. Er sagte, tu das nicht, Bruder Bill. Ich wusste, dass er keine Kleider hatte. Und ich sagte, warum nimmst du die Kleider nicht? Er sagte, nein, und schaute mich an. Du weißt doch, was ich damit tun würde. Ich würde sie verpfänden und mich dann betrinken. Ich sagte, ich gebe dir etwas Geld, Fletch. Tu das nicht, Bruder Bill, sagte er. Ich möchte nicht, dass du das tust. Er ist ein wirklich herzensguter Kerl. Aber er ist Alkoholiker geworden und ein Landstreicher. Und auch seine Frau ist auf dem falschen Wege. Oh, über den armen Kerl sind alle Dinge gekommen. Und als ich aufwachte, oder bevor ich aufwachte, sagte Fletch in jenem Traum zu mir, Billy, ich werde für dich einen Platz finden. Du hast meine Kinder genährt, als sie hungrig waren. Du warst ihnen wie ein Vater. Jetzt will ich für dich hier einen Platz finden, wo du dich warm halten kannst. Und wir gingen dort weiter, wo die Landstreicher lagen, und kamen letzten Endes zu einer Stelle, wo er sagte, hier setze ich mich. Ich sagte, ich werde dort hinaufgehen, um zu sehen, ob ich dort einen Platz finden kann. Ich ging hinauf und schaute in die dunkle, kalte Nacht. Ich dachte, denk doch daran, einmal hat mir der allmächtige Gott die Leitung seiner Gemeinde gegeben. Er ließ mich das Evangelium predigen und ich sah, wie Seelen gerettet wurden. Männer und Frauen kamen aus der ganzen Welt zu mir, um mit mir einige Minuten zu sprechen. Nun bin ich hier ein Landstreicher und niemand will etwas von mir wissen und mir ist so kalt. Was soll ich tun? Dann bin ich aufgewacht.
God Almighty, let me lead his church. One time he let me preach his gospel and see souls saved. Men and women come from around the world to speak with me for a few minutes. Here I am now, boom. Nobody wants me. I'm cold. What must I do? And I woke up. I told my wife.
Ich erzählte es meiner Frau und sagte, es bedeutet vielleicht, dass Fletch Hilfe braucht. Wir eilten hinauf, um zu sehen, ob wir ihn finden konnten. Sein Bruder fand ihn. Er war draußen bei Weidners. Sie haben dort einen Pferdehandel. Er schlief in einer Ecke eines Stalles. Ich ging weiter und dachte nun, dieser Sache muss ich hier wohl den Lauf lassen. Eines Tages kam ich mit Fred und den anderen zurück von Kanada. Ich hatte mir folgenden Gedanken zurechtgelegt. Nun, wenn diese Leute meine Botschaft nicht hören wollen, es ist ja ihre Sache, sie müssen es nicht. Ich habe etwa 35 Jahre gepredigt und in den letzten 15 oder 18 Jahren versuchte ich, so nah wie möglich beim Herrn zu sein und kein Wort zu sagen, es sei denn, er hätte es mir vorher gesagt. Und die Leute sagen, wenn Bruder Branham euch sagt, dass er kommt, dann macht er eine Versammlung, denn er kommt im Namen des Herrn. Und er tut nichts, es sei denn, der Herr sagt es. Das stimmt. Ich habe gewartet, bis er zu mir sprach. Ich habe mich nicht bewegt, bis er zu mir sprach. Und dann begab es sich in den letzten Monaten, dass er mir gar nichts sagte über Orte, wo ich hingehen sollte. Dann kam ich zurück von Kanada und Bruder Roy erzählte mir seinen Traum. Als er und ich mit Bruder Banks mit den Pferden unterwegs waren, gerade bevor wir uns trennten. Am nächsten Tag gingen wir hinaus zu Bruder Freds Heim und sein Sohn Lynn war nicht zu Hause, darum konnte er nicht mit uns kommen. Er und seine Frau mussten also warten. Er holte seine Frau in Rosewood oder in Elrose in Saskatchewan. Billy und ich kamen im Wagen von Bruder Fred und in jener Nacht und am anderen Morgen waren wir fast immer unterwegs. Am anderen Morgen hatten wir Helena Montana hinter uns gelassen und näherten uns der Grenze. Ich kann bis etwa 9 Uhr wach bleiben, dann werde ich schläfrig und gehe schlafen. Billy möchte bis 10 Uhr morgens schlafen, wenn das Tageslicht kommt. Das ist wirklich ideal, um zu reisen. Ich stand also etwa um 4 Uhr auf, setzte mich ans Steuer, während Billy schlief. Und wir kamen an einen Ort, wo ich dachte, weißt du was, eines Tages, sobald als möglich, möchte ich mit meiner Frau hierher kommen. Ich werde ihr nicht sagen, was ich tun möchte. Ich würde dort hinaufgehen und dann würde ich zu ihr sagen, ich liebe diesen Ort so sehr, es ist nicht nötig, dass wir noch irgendwo hingehen. Lasst uns hier bleiben. Hier ist man weit weg von der Zivilisation, 1100 Meilen von jedem anderen Ort entfernt. Weit weg in der Wildnis. Ich dachte, wäre das nicht wunderbar? Da brauchte ich keinen Haarschnitt, müsste die Haare nicht schneiden, müsste mich nicht gut kleiden, dann wäre ich ein richtiger Bergmensch. Das war immer mein Wunsch gewesen. Ich sagte mir, ich habe noch einige Gewehre und einige Leute würden mir sicher etwas geben. Dann könnte ich ein Führer sein, wie es noch nie einen gab. Das würde ich lieben. Und wenn der Herr dann zu mir sagen würde, geh da und dorthin, dann würde ich hinabeilen und es ihnen sagen und käme dann wieder hierher zurück. Dann könnte ich Bud helfen und wir hätten miteinander wirklich einen guten Platz. Über diese Dinge dachte ich nach. Etwa um 7 Uhr gingen wir in ein kleines Restaurant in den Bergen, um zu essen. Es war etwas spät geworden und ich weckte Billy. Wir hatten kein Benzin und ich musste tanken. Und wir gingen in dieses kleine Restaurant und während wir dort waren, kam ein Mann über die Straße. Er war vielleicht etwas älter als ich, aber er sah aus wie ein richtiger Mann. Er trug ein Overall, eine Jacke, Reitstiefel und einen schwarzen Hut. Schneeweiße Backenbärte wuchsen ihm ins Gesicht. Das Haar kam hinten unter dem Hut hervor. Und ich dachte, der sieht aber wirklich wie ein Mann aus. Er hatte nicht diese weiche, lässige Art mit einer Zigarre im Mund, so nicht einer jener Sorte, die mit Shorts bekleidet in Schwimmbädern herumsitzt, so ein dickbauchiger aus dem Osten. Entschuldigt diesen Ausdruck, aber wie es auch sei, dieser Kerl sah für mich wie ein richtiger Mann aus, hart und rau. Es sah aus, als würde er Dort leben, wo Gott es für den Menschen bestimmte zu leben. Und ich bewunderte ihn. Und er kam ins Restaurant, bestellte einige Eierkuchen. Da waren etwa 15 oder 20 Leute im Lokal und er musste niesen. Ihr wisst, wie viele Leute das Niesen ersticken. Entschuldigt mich. Aber er ließ ein großes, gesundes Waldniesen heraus. Hatschi! Es hörte sich an wie eine Explosion. Und als er das tat, getraute keiner etwas zu sagen. Nein, mein Herr. Ich sagte, Billy, das ist ein Mann nach meinem Herzen. Er sagte, aber Vater, so möchtest du doch nicht sein. Das bin ich in der Zukunft, sagte ich, das bin ich. Wir saßen noch etwas da und Billy schaute mich an und aß seinen Eierkuchen. Ich hatte meinen schon gegessen. Nach einigen Minuten stand jemand in einer Nische vor uns auf. Ich konnte nicht um die Ecke sehen. Ein Mann stand dort auf. Und er hatte genau mein Profil, war etwa 75 Jahre alt, ein kleiner, dünner Kerl. Seine zerlumpten Kleider hingen an ihm herab. Und der Kamerad, der mit ihm aufstand, sah genau aus wie Fletcher Roy. Graues Haar hing ihm ins Gesicht. Billy schaute ihm her und sagte, Daddy, die sehen genauso aus wie du und Fletch. Ihr könnt euch vorstellen, wie es mir zumute war. Der kleine, wackelige Kerl, der aussah wie ich, muss bei einem Lagerfeuer gewesen sein. Sie hatten schmutzige Gesichter. Und für ihr Frühstück musste der Mann nur etwa 20 Cent bezahlen. Es war vielleicht eine Tasse Kaffee gewesen. Mein Herz klopfte und ich beobachtete sie. Billy sagte, was ist los mit dir? Ich sagte, nichts. Beobachtete sie. Sie gingen um die Ecke und dann gingen sie hinaus. Billy sagte, Vater, was ist los? Ich sagte, nichts. Er ging ins Auto und ich sagte, möchtest du wieder fahren? Er sagte, nein, ich bin immer noch müde. Und so legte er sich schlafen und ich fuhr mit 55 Meilen auf der Straße über die Berge. Wir näherten uns der Grenze auf unserem Heimwege nach Arizona, aber zuerst kamen wir nach Utah. Und als ich dort ankam, wir waren gerade von den Bergen herabgekommen, waren etwa 20 Meilen von der Stadt entfernt, da begann etwas mit mir zu sprechen. Ihr habt von den Ereignissen gehört an jenem Morgen mit den Eichhörnchen, wie dort jemand zu mir sprach. Jemand sprach zu mir und es war genau so, wie wenn ihr meine Stimme hören würdet. Ich weiß, das klingt neurotisch, aber wie ich es eben sagte, habe ich euch je etwas erzählt, das nicht richtig war? Und eine Stimme begann zu mir zu sprechen und ich sprach zu ihm. Er sagte, führe deine Pläne nur aus, dann wirst du so werden. Ich sagte, Herr, ich möchte nicht so sein. Und er sagte, deine Frau wird auch weggehen, sie möchte nicht so in den Bergen leben. Und du wirst ein Landstreicher werden, genauso wie es dir im Traum gezeigt wurde. Ich sagte, so möchte ich nicht sein. So möchte ich nicht leben. Ich möchte etwas anderes tun. Aber mir ist gesagt worden, du hättest mich zum Propheten berufen und ich möchte in der Wildnis leben, wie ein Prophet. Das war mein eigener Vorwand, denn dann hätte ich jagen können. Und er sagte, das waren die Propheten des Alten Testamentes. Du bist zu einem viel höheren Dienst berufen als sie. Er sagte, du hast auch mehr Gaben. Du bist gerufen worden, um für die Kranken zu beten und um das Evangelium zu predigen in der Weise der Apostel Und du kennst noch viele größere Dinge, große Gaben. Er sagte, warum wartest du jedes Mal auf mich, bis du irgendwo hingehst? Wo bleibt da dein Verdienst? Dann sagt er, erinnerst du dich? Ich habe es euch gestern erzählt. Erinnerst du dich, was dir Bruder Robertson in seinem Traum gesagt hat? Im Traum oder in der Vision? Du hast gehandelt wie Mose. Du hast die Gefühle deiner Leute vergessen. Du hast den Ruf vergessen, den ich dir zukommen ließ. Ich hatte die Kranken liegen lassen. Ich hatte gewollt, dass der Herr mir zeigt, wo ich hingehen sollte und wohin nicht. Das ist falsch. Ich hatte mir einen Komplex aufgebaut, weil die Menschen meine Botschaft nicht hören wollten. Und Gott verbot mir, mein Leben mit dem Leben des Mose zu vergleichen. Aber genauso hat sich Mose verhalten. Die Leute wollten nicht auf ihn hören, als er kam, um sie zu befreien. Da ließ er sie stehen. Er ging in die Wüste, aber Gott schickte ihn zurück. Er hatte lange das Leiden seines Volkes vergessen. Und dann sagte ich, Herr, wie konnte ich nur? Das ist wahr. Ohne Bildung, nur eine Grundschule. Und trotzdem sind die Menschen überall Schlange gestanden, um das einfache Evangelium zu hören. Es ist mehr, es ist größer als im Alten Bund. Er ist hinaufgestiegen in die Höhe, hat den Menschen Gaben gegeben, seht ihr. Jesus Christus, derselbe gestern, heute und für immer. Und ich sprach und ich hörte, wie es zu mir sprach. Dann verließ es mich. Ich sage, Billy, aber er schlief tief. Ich sagte, Billy, bist du das gewesen? Er ist nicht einmal aufgewacht. Und ich dachte, Herr, mein Gott, fuhr etwas langsamer. Was soll das bedeuten? Ich sagte, Billy, Billy, was möchtest du? Hast du zu mir gesprochen, fragte ich. Nein, warum? Ich sagte, ich will dir etwas erzählen, Billy. Ich hatte vor kurzer Zeit einen Traum. Und erinnerst du dich, wir sahen soeben Leute, die aussahen wie Fletch und ich. Frage die Mutter, wenn du nach Dusen zurückkommst. Ich habe ihr diesen Traum erzählt. Billy, etwas ist am Geschehen und es geschieht gerade jetzt. Etwas hat zu mir gesprochen und ich dachte, du seiest es gewesen. Er schaute mich eigenartig an, wartete ein wenig, legte sich dann wieder schlafen und wir fuhren weiter. Während dem Fahren dachte ich über diese Dinge nach. Was könnte das bedeuten? Während ich der Straße entlang fuhr, begann es plötzlich wieder zu sprechen. Und er sagte, geh zurück. Sagte ich dir nicht am Anfang, du solltest das Werk eines Evangelisten tun? Als ich dich rief, dort unten am Fluss, habe ich dir dort nicht gesagt, wie Johannes dem ersten Kommen vorausgeschickt wurde? War Johannes nicht mehr als ein Prophet? Jesus selbst sagte das. Was wolltet ihr sehen? Einen Propheten? Und er sagte, er ist mehr als ein Prophet. Und alles begann zu mir zurückzukommen und ich wunderte mich. Dann erinnerte er mich wieder an die Menschen. Wenn man so handelt wie Mose. Wie konnte Mose in der Wüste die Menschen erreichen? Wie kann ich dann die Leute in der Wildnis erreichen? Genau dieselbe Sache. Dann kam 2. Timotheus 4 hervor. Erinnern sich einige Veteranen an die Einweihung unserer Kirche vor etwa 30 Jahren, als er mir dort in der Vision diese Bäume zeigte, wie ich sie auf beiden Seiten der Kapelle pflanzte? Erinnern sich einige daran? Ihr erinnert euch an die Vision, sie ist in den Büchern geschrieben und auf den Tonbändern. Es sind Jahre vergangen, seitdem ich das sah, und ich habe die Einheitsleute und die Trinitare nie vermischt. Ich stand zwischen ihnen, pflanzte diese Bäume, und das waren die einzigen beiden Bäume, die Früchte trugen. Und alle Bäume wuchsen etwa 9 Meter und nicht weiter. Diese gingen senkrecht hinauf zum Himmel. Ich brach denselben Zweig ab, seht, einen auf der einen Seite, einen auf der anderen, habe sie abgebrochen. Ihr erinnert euch an die Vision. Sie ist in den Büchern geschrieben, auch in meiner Lebensgeschichte. Und sie wuchsen schnell senkrecht hinauf in den Himmel. Und er sagte, strecke deine Hände raus für die Früchte. Dann fand ich dieselben Früchte im Kreuz, als ich dort hinunterrannte. Und er sagte, tue das Werk eines Evangelisten, bringe den vollen Beweis deines Dienstes. Es wird die Zeit kommen, wo sie den Geschall der gesunden Lehre nicht mehr aushalten werden. Höre dann nicht auf damit, geh einfach weiter. All diese Dinge kamen mir in den Sinn. Dann kam mir diese Marilyn Monroe in den Sinn, dieses Mädchen, das ich sterben sah, etwa eine Woche bevor sie starb. Und wie sie sagten, sie habe Selbstmord begangen und es war nicht so. Ich sagte ihnen vorher, was geschehen würde und es geschah auch, wie auch die Sache mit den Boxern dort, wo der eine den anderen tötete. Ich habe die Mädchen verwechselt. Es ist ein anderes Mädchen. Ihr Cousin ist Danny Henry. Wie ist ihr Name? Jane Russell. Ihr Cousin ist ein Baptist. Ich hatte in Los Angeles an einem Frühstück der Geschäftsleute gepredigt. Stand dort und machte die Sache mit den Organisationen richtig deutlich. Die Führer der Vereinigten Pfingstgemeinde und viele großen Würdenträger waren dort versammelt. Als ich mit dem Reden zu Ende war und daran war, das Podium zu verlassen, um mich bereit zu machen, denn die Botschaft war über das Radio, über die ganze Nation übertragen worden. Während dieses Wechsels schalteten sie die Übertragung aus und als sie die Radioübertragung ausschalteten, um diese Botschaft zu senden und zurückkamen, um die Station anzusagen, es war in Clifton, wo wir das Frühstück hatten, als ich die obere Plattform verließ und zur unteren ging, rannte ein junger, gut aussehender Bursche, etwa 30 Jahre alt, herauf, warf seine Arme um mich und sagte, ich bin Danny Henry. Ich wusste nicht, dass es sein Bruder war, der die Übertragung besorgte. Es wurde zu den christlichen Geschäftsleuten durch das Fernsehen übertragen. Und er ist ein Cousin von Jane Russell, diesem Filmstar. Ihre Mutter ist eine Pfingstpredigerin. Und er rannte also zu mir, warf seine Arme um mich und sagte, Gott segne dich, Bruder Brenham. Und er sagte, ich hoffe, das tönt nicht frevelhaft, aber so wie ich das sehe, könnte das, diese Botschaft, das 23. Kapitel der Offenbarung sein. Und als er das gesagt hatte, begann er in Zungen zu reden. Ein Junge, der noch nie von so etwas gehört hatte. Er gehörte zu den Baptisten. Und dann, da wurde er bleich, schaute mich an, wusste nicht, was er tun sollte. Dort sitzt ein Mann, der dabei war. Warst du dort, Bruder Fred? Wie viele waren damals dort? Ja, da sind drei Leute da, die dabei waren. Und er wusste nicht, was er sagen sollte. Und eine große, feste Frau aus Frankreich saß dort. Sie stand auf und sagte, das brauchte nicht ausgelegt zu werden, das war reines Französisch. Der Junge sagte, ich kenne kein einziges französisches Wort. Aber sie hatte aufgeschrieben, was er gesagt hatte. Dann saß dort noch ein Mann an der Ecke und dieser sagte, das stimmt, ich habe es aufgeschrieben, es ist Französisch. Und ganz weit hinten an der Wand stand ein blonder, hübscher Mann auf, kam nach vorn und sie verglichen die Notizen. Und er war der Französisch-Dolmetscher der Vereinigten Nationen. Und der Mann dort drüben, der es aufgeschrieben hatte, war Victor Ledoux von der Arne-Fick-Gemeinde. Er hat es aufgeschrieben und ich habe die Übersetzung davon. Hört, was hier steht, wenn ich es lesen kann. Ich, Victor Ledoux, bin ein vollblütiger Franzose, ein wiedergeborener Christ, erfüllt mit dem Heiligen Geist. Meine Adresse ist 809 North King Road, Los Angeles 46. Ich gehöre zum Bethel-Tempel von Pastor Arne Fick. Dies ist eine genaue Übersetzung einer Prophetie über Bruder Brenham, gegeben durch Danny Henry in Französisch am 11. Februar 1961 anlässlich eines Frühstückes der Vereinigten Geschäftsleute. Eine genaue Übersetzung der Prophetie. Hier steht, was er sagte. Weil du den schmalen Pfad gewählt hast, den härteren Weg, Und du bist in deiner eigenen Entscheidung gegangen. Jetzt kann ich es sehen. Mose musste auch seine eigene Wahl treffen. Seht. Du hast den genauen und korrekten Weg gewählt. Die richtige Entscheidung. Und es ist mein Weg. Mein Weg unterstrichen. Mein Weg. Der Heilige Geist spricht. Aufgrund dieser wichtigen Entscheidung wartet ein gewaltiger Anteil des Himmels auf dich. Welch eine glorreiche Entscheidung. Nun hört gut zu. Welch eine glorreiche Entscheidung hast du getroffen? Aus diesem Grunde wird es einen gewaltigen Sieg in der göttlichen Liebe geben. Seht, dass ein Verb vor dem Adverb steht. Seht, das ist Französisch. Der Dolmetscher der Vereinigten Nationen hat das ausgelegt und dieser Junge kannte kein Wort Französisch. Er hatte noch nie von so etwas wie Zungenreden gehört. Er ist Baptist, er war einfach zufällig in die Versammlung gekommen, er hörte die Musik, dann stand er dort und lauschte meiner Predigt. Nun, in der göttlichen Liebe. Wie kann es göttliche Liebe sein, wenn es nicht der Heilige Geist ist? Der Heilige Geist ist göttliche Liebe. Nun, als Billy und ich dort auf der Straße weiterfuhren, Billy ging wieder schlafen, dann sagte er, ich werde dir ein unvergängliches Zeichen geben. Ich sagte, Herr, ich wartete eine Weile und nichts geschah. Ich sagte, was ist das unvergängliche Zeichen? Dann wartete ich einige Minuten. Ich sah zu Billy, er schlief noch. Und wieder sagte er, ich werde dir ein unvergängliches Zeichen geben. Schaue nach Westen, von der Stelle aus, wo du nun bist. Und ich drehte meinen Kopf im Wagen. Ich fuhr langsam, wie ihr wisst. Und oh, der Geist des Herrn. Ich hatte ein Gefühl, ich hätte schreien und weinen können. Ich schaute und sah nur einen Berg mit weißen Spitzen darauf. Und ich sagte, ich weiß nicht, ich sehe kein unvergängliches Zeichen darin. Und er sagte, dein Name ist darüber geschrieben, überall. Oh, dachte ich, was soll das? Nun wurde ich wirklich schwach und hielt an. Billy erhob sich und sagte, was ist los mit dir? Ich zog meine Hände auseinander, der Schweiß tropfte von meinen Händen. Ich sagte, Billy, etwas geschieht gerade jetzt. Plötzlich weiß ich, dass ich falsch gehandelt habe. Ich weiß, ich habe Gott verpasst. Es war mir, als hörte ich den Gesang, der jeweils gesungen wurde, und ich sah Tausende von verschiedenen Menschen, Lahme, Blinde und Kranke. Und ich hörte einen Chor, die Stimme von etwas Großem, eine berühmte Stimme sang, unrein, unrein, die bösen Geister beherrschten ihn. Ihr kennt das Lied? Dann kam Jesus und befreite die Gefangenen. Ich konnte die Reihen von Kranken sehen, wie sie überall lagen. Ich musste anhalten. Billy wusste nicht, was vor sich ging, und ich schaute hinauf. Ich hielt an, schaute zu den Bergen, sah diese 7 Hügel. Dann hörte ich, möchtet ihr etwas sehen? Da waren 7 Bergspitzen auf einem Berge, der mehrere Meilen lang ist. Es ist der letzte Berg, bevor man in das andere Land kommt. Dann kommen keine Berge mehr. Und der Bergzug läuft von Osten nach Westen, die Bergspitze. Und es war schneebedeckt. Zuerst kommen 2 kleine Spitzen, dann ein größerer Spitz, dann wieder ein kleinerer, dann ein größerer, breiter und ein kleiner, schneebedeckter Berg. Ein großer, breiter, mit schneebedeckter Berg kommt und ich sagte, Herr, ich kann nicht verstehen, was das bedeutet. Er sagte, wie viele Bergspitzen sind denn dort? Ich sagte, 7. Wie viele Buchstaben sind in deinem Namen?
B-R-A-N-A-H-A-M
M-A-R-R-I-O-N.
Und
dort waren 3 herausragende Spitzen. Er sagte, diese 3 Spitzen bedeuten den ersten und den zweiten Zug und den dritten. Der erste war der erste Teil deines Dienstes, ein kleiner Hügel. Dein erster Zug, ziemlich hoch, wie ihr wisst, das Zeichen in der Hand. Dann kommt dort ein kleiner Zwischenraum. Die Zeit, in der ich weggebracht wurde, da ich zu müde war. Viele von euch erinnern sich daran. Dann kommt die Unterscheidung, der zweite Zug. Nun, ich hatte einen anderen Dienst. Es waren einige Jahre vergangen, die kleinen Bergspitzen. Seht zurück, wie mein Dienst vorher war. Und dann kam der dritte. Drei ist eine vollkommene Zahl. Seht, der dritte. Die nächste Spitze war Nummer 5. Eine Zahl der Gnade. Und der nächste Gipfel war 7. Die Zahl der Vollkommenheit. Das Ende. 6 Tage sollst du arbeiten. Der 7. ist der Sabbat, das Ende der Woche, das Ende der Zeit. Ich hielt an und zeigte es Billy. Und ich schaute es an. Dann sagte er, vergiss das nicht. Wenn je ein Zweifel in dir aufkommt, denk an diesen Ort und komm zurück. Billy klopfte mir auf die Schulter und sagte, Vater, schau nach Osten. Wie das alles geschehen konnte, weiß ich nicht, aber dort auf der östlichen Seite der Straße war diese brennende Abfallgrube. Meilen um Meilen von der nächsten Stadt entfernt lag dort eine alte Kehrichtablage auf der linken Seite der Straße. Ich kehre zurück aufs Feld. Amen. Ob alt oder jung, ob tot oder lebendig, ich will Gott gehorchen, bis der Tod mich befreit. Ich hatte den Herrn verfehlt. Ich war nicht willig gewesen. Ich habe versucht, ich möchte das hinzufügen. Ist noch etwas Tonband übrig? Ich wollte immer sehen, wie sich Jesus Christus ohne einen Fehler manifestiert. Und die Brüder, die dieses Tonband hören, und auch die Gemeindemitglieder, denkt daran, aus diesem Grunde ist all die Jahre kein einziger Fehler geschehen. Ihr könnt nicht sagen, dass nur etwas gesagt oder getan wurde, das nicht genauso geschah. Ich fordere jeden auf, es hier auf der Plattform zu sagen, ob etwas von den Tausenden von Dingen nicht genauso eingetroffen ist, wie es gesagt wurde. Die Unterscheidungen und das, was vorausgesagt wurde. Und wenn die Gemeinde das glaubt, dann sagt Amen. Da gibt es keinen Menschen auf Erden, der auf etwas zeigen könnte. Aber die Gemeinde ist hier und die nachfolgenden Gemeinden sollen wissen, wenn Gott einen Mann durch eine Röhre schieben muss, bis er etwas für ihn tut, wenn er sich nicht bewegt, bis Gott es ihm sagt, dann ist damit kein Glaube verbunden. Es ist dann Gott, der dich schiebt, um etwas zu tun. Und der Dienst ist dadurch an einen Platz gestellt worden, wo niemand etwas dagegen sagen kann. Aber von jetzt an, ich will zuerst zu euch sprechen im Namen des Herrn. Ich muss durch Glauben gehen. Ich muss es durch Glauben tun. Ob ich nun denke, ob es richtig oder falsch ist, ich muss meine beste Entscheidung treffen und dann gehen und es tun. Denn es gab nie eine falsche Entscheidung, weil ich gewartet habe, bis er es mir sagte, was ich tun sollte. Ich habe auf ihn gewartet und darum bin nicht ich es gewesen, er war es. Aber ihr seht, dass sogar der große heilige Paulus einmal vom Weg abkam. Und oft, wenn Gott Dinge tat oder es seine Diener tun ließ, dann waren es Fehler, um diese Dinge zu beweisen. Wir wissen, menschliche Wesen können Fehler machen, aber Gott kann keinen Fehler machen. Wenn ich aber hinaus aufs Feld gehe, um zu predigen und den Weg gehe, den ich gehe, dann muss ich Versammlungen anberaumen und die Dinge zusammenbringen. Vielleicht kommt nun diese große Zeit, auf die wir warten. Sicherlich, wenn das in sich selbst die gewaltige Sache ist, welche den gewaltigen Sieg der göttlichen Liebe hervorbringt, dann ist es göttliche Liebe, welche Gott ist.
Amen. See?
Und es braucht die Liebe Gottes, um an der Frontlinie dreinzuschlagen und um für die Menschen in den Riss zu treten. Diese Rickys und Rickettas, heißt Ratten in Englisch, schlechte Wörter. Ich habe sie Rickys und Rickettas genannt. Und Gott gab mir zu verstehen, dass ich das nicht tun sollte, denn viele von ihnen sind immer noch seine Kinder. Ich muss daran denken, dass sie nichts dafür können, dass sie so anders sind. Einige dieser alten, kalten, formellen Kirchen haben sie erfasst und dieser Geist liegt auf ihnen und sie sind genauso in Gefangenschaft, wie Israel in Gefangenschaft war. Genauso wie Mose herabging, um sie aus der Sklaverei zu befreien. Es sind Menschen gewesen, sie würden Jesus lieben und ihm dienen, wenn sie wüssten, wie sie ihm dienen könnten. Sie sind aber gebunden in Denominationen, die ihnen nur sagen, tu dieses nicht, tu jenes nicht.
And they're in bondage under denominationalism that tells them, don't you do this and don't you do that. But the call of God must come.
Aber der Ruf Gottes muss kommen. Wer ins verheißene Land gehen möchte, den lasst gehen.
We're on our road.
Wir sind auf unserem Weg ins verheißene Land. Amen. Lasst sie kommen, um zu gehen. Wir sind auf unserem Weg, um in der Endzeit Christus zu begegnen. Ich wollte euch diese Dinge zeigen, damit ihr seht, dass jemand Fehler machen kann, auch wenn er aufrichtig ist. Mose hatte das Gefühl für die Menschen verloren, weil sie nicht auf ihn hören wollten. Bruder Roy, siehst du nun deinen Traum? Und ich kann nicht gehen mit einem solchen Dienst, bis ich in meinem Herzen anders fühle. Auch wenn Gott es mir sagen würde. Das ist nun die Veränderung, die Bruder Roy sah. Gerade jetzt sehe ich das. Etwas muss mich ändern, denn wenn ich mit so einem Gefühl im Herzen herausgehe, ich habe immer noch das Gefühl, dass sie die Botschaft hätten hören sollen. Sie hätten es tun sollen. Und ich habe nicht die Gefühle für die Menschen, die ich haben müsste. Und bis ich dieses Gefühl in meinem Herzen habe, brauche ich nicht herauszugehen, denn ich wäre nur ein Heuchler. Ich habe während all diesen Jahren versucht, ihm mit einem wahren Herzen zu dienen und ich möchte nicht als Heuchler hinausgehen. Ich sollte so fühlen, dass es nicht Rickys und Rickettas sind, nicht einfach eine Horde von, es sind Gottes Kinder, die gebunden sind und ich muss einfach zu ihnen gehen. Bis ich aber diese Art von Gefühl in mir habe, kann ich nur untätig dahin gehen, einige Versammlungen predigen, solche Sachen, aber ich muss warten. Ich habe ein kleines Lied hier. Ich kann nicht singen. Ich möchte es euch einfach lesen. Es ist aufgeschrieben, ich kann es nicht richtig buchstabieren. Ich weiß nicht, ob ich es überhaupt lesen kann. Es wird nach der Melodie der Battle Hymn der Republik gesungen. Glory, glory, halleluja. Ihr habt das schon gehört.
Glory, glory, halleluja.
Wie viele? Ah, natürlich alle. Der umherreitende Prediger zog reitend durch das Land, das Gewehr an seiner Schulter, die Bibel in seiner Hand. Er erzählte den Leuten auf der Weide vom gesegneten, verheißenen Land, während er reitend und singend seines Weges zog. Ich stütze mich auf seinen ewigen Arm. Er predigte das kommende Gericht von Feuer und Schwefel und von einem glorreichen, endlosen Himmel, der nur für die Gerechtfertigten ist. Als er über die Berge ritt, konntest du ihn singen hören, während er des Weges ritt.
Da
ist Kraft, wunderbare Kraft in dem Blute des Lammes.
There is power, power, oh wonder working. mighty power in the precious blood of the Lamb, the old circuit preacher. You
der alte umherreitende Prediger, ihr erinnert euch an ihn. Sein Gewehr ist nun alt und rostig. Und es hängt an der Wand. Seine Bibel ganz abgenutzt und staubig, wird noch nach selten berührt. Das stimmt. Aber die Botschaft, die sie bringt, wird uns an jenem Tage begegnen, denn Gottes Wahrheit marschiert immer noch voran. Seine Wahrheit marschiert voran. Ich werde das lernen. Als ich das heute Morgen schrieb, stand ich dort, legte meine Hand auf mein altes Gewehr, das an der Wand hängt, und ich dachte, es wird nicht mehr lange dauern. Das Gewehr ist alt und rostig. Es hängt dort an der Wand. Das stimmt. Und die Bibel, abgenutzt und staubig, wird nur noch selten berührt. Aber die Botschaft aus dieser Bibel, eines Tages beim Gericht, und seine Wahrheit marschiert voran. Gottes Wahrheit ist diese Bibel. Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Der alte umherreitende Prediger mit seinem Gewehr auf seinem Rücken, die Bibel in seiner Hand, er ritt über die Prärie und über die Berge, hinunter in die Schluchten und überall hin. Er predigte vom kommenden tausendjährigen Reich, vom kommenden Feuergericht für die Ungläubigen. Er predigte das Königreich Gottes für die Gerechten. Es ist wahr, die alte Winchester ist am Verrosten. Und anstelle der Bibel haben sie nun 6 Bücher. Aber Gottes Wahrheit marschiert trotzdem weiter. Er ist heute genauso wirklich, wie er immer war. Gottes Wahrheit marschiert weiter. Jemand wird sie aufnehmen, denn Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und für immer. Wir wollen es noch einmal singen. Wir sind hier durcheinander gemischt, Methodisten, Baptisten, Lutheraner und alle anderen. Während wir nun den letzten Chorus singen, wollen wir den neben uns Stehenden die Hände schütteln und dann werden wir gehen. Denkt daran, ihr, die ihr zu euren eigenen Gemeinden gehen müsst, geht heute Abend hin, bringt eurem Hirten Grüße von mir. Jeder von euch soll für mich beten. Ich möchte euch noch einmal daran erinnern, wenn ihr keinen Ort habt, wo ihr hingehen könnt, habt ihr einen Platz? Nachdem Bruder Neville seine Botschaft gegeben hat heute Abend, möchte ich ein Tonband machen mit dem Titel Das rot aufleuchtende Signal seines Kommens. Seht, das ist heute Abend. Der Herr segne euch nun. Und nächste Woche, am nächsten Sonntag, so der Herr will, werde ich wieder hier sein, um ein anderes Tonband zu machen. Nächste Woche muss ich in Arkansas sein. Nun, lasst es uns noch einmal singen und uns einander die Hände schütteln. Herr Jesus, segne diese Taschentücher. Preis sei Gott. Lasst uns einen Augenblick unsere Häupter beugen. Du bist gerade zur richtigen Zeit da, Bruder Röddl. Komm für eine Minute herauf. Bruder Röddl ist ein anderer Bruder, der mit uns verbunden ist. Einer von den Gemeinden, die mit uns verbunden sind. Einige interdenominationelle Gemeinden. Ich habe gehört, welch einen vornehmen Stand dieser Bruder Röddl für das Evangelium eingenommen hat. Darum möchte ich das sagen, Bruder Röddl. Alles, was uns begegnet, Gott hat uns kein blumiges Ruhebett versprochen. Er hat uns eine Schlacht verheißen, aber er hat uns auch den Sieg verheißen. Das ist die Sache. Ich erinnere mich daran, als ich das erste Mal diesen Stand eingenommen hatte. Meine eigene Mutter und mein Vater wollten mich aus dem Hause haben. Aber oh, wie wunderbar, ich konnte sie dann auf den Namen des Herrn Jesus taufen. Die einzige Hoffnung, die ich heute habe, ist aufgrund des eingenommenen Standes. Ich bin so froh, dass ich die Botschaft der Bibel durch diesen alten, umherreitenden Prediger bis in unsere Zeit gelangt ist. Obwohl es zu den Leuten gelangt ist, haben sie es abgeändert. Sie bauten Denominationen, stellten Glaubenssatzungen und dergleichen auf, aber die Wahrheit geht trotzdem vorwärts. Das stimmt. Sie marschiert immer noch vorwärts. Gott segne jeden von euch und wir hoffen, dass wir euch bald wiedersehen. Wollt ihr mir einen Gefallen tun, ihr Brüder, die ihr hier seid und ihr, die ihr die Bänder hört? Betet, dass Gott dieses Etwas in mein Herz legt, das ich dort draußen wegen eines Komplexes verloren habe. Man bekommt so leicht einen Komplex. Kürzlich hatte ich eine Unterredung mit meinem Bruder Wei, der dort sitzt. Er ist ein guter Mann, aber er hat einen Komplex aufgebaut, eine andere Art von Komplex. Ich tat dasselbe, mein Bruder. Bruder Wei, man tut das so schnell. Es kommt nur etwas Kleines in dein Denken hinein, dann hältst du daran fest, geh zurück, prüfe es mit der Schrift, schaue, ob es richtig oder falsch ist und orientiere dich dann von dort aus. Ja, verliere die Gefühle für die Menschen nicht. Du sollst daran denken, dass sie nicht aus Sägespänen gemacht sind. Sie sind aus Fleisch und Blut und sie haben eine Seele und sie sind menschliche Wesen. Betet alle für mich, wenn ihr möchtet. Gott möge euch nun segnen. Nun werden wir unsere Häupter beugen und Bruder Rödel bitten, wenn er, ein Mann aus der Versammlung, sagt etwas. Gut, Bruder. Preis sei Gott. Das ist ein Prediger. Einige mögen es nicht wissen. Er war einer aus jener Gruppe, welche diese Träume hatten. Und ich hatte heute Morgen keine Zeit, in denen gesagt wurde, dass ich einen anderen Weg gehen werde. Es ist Bruder J.T. Parnell. Vielleicht sind Fremde hier, die sich wundern über Menschen, die Träume haben. Nein, wir richten uns nicht nach allen Arten von Träumen, aber wir glauben, dass die Bibel sagt, in den letzten Tagen werde ich meinen Geist über die Menschen ausgießen und sie werden weissagen und sie werden Visionen sehen und Träume haben. Und solange das auf den Seiten der Bibel geschrieben steht, ist es meine Pflicht, das zu glauben und zu predigen. Und wenn Menschen ihre Träume erzählen und der Herr hat keine Auslegung dazu, dann lassen wir es stehen. Wenn jemand in Zungen spricht, muss etwas in der Gemeinde sein und dann muss es auch geschehen. Wenn es nicht geschieht, wäre es ein übler Geist. Es muss eintreffen, denn eine Auslegung einer Zunge ist eine Prophetie. Wir wissen, dass das stimmt. Darum versuchen wir hier zu leben, wie die Bibel lehrt. Nehmt nichts davon weg, fügt nichts hinzu, lebt einfach so, wie es ist. Gesegnet sei der Herr. Dies ist mir eine Hilfe, Bruder J.T., das zu glauben. Gott hat mir nicht gesagt, ich solle hinausgehen und mit der Sünde Kompromisse schließen, sondern einfach hinausgehen und weitermachen. Lasst uns nun beten, Bruder. Jemand ist ohnmächtig geworden. Einen Augenblick. Himmlischer Vater, lass deine Gnade walten. Komm und heile Bruder Bey. Möge er ein anderer Mann sein im Namen von Jesus Christus. Wir danken dir, Herr, dass du ihm Kraft gibst in der Welt. Hilf mir, sein Herz beginnt wieder zu schlagen. Herr Jesus, möge deine Güte und Gnade mit ihm sein. Es ist vorbei. Während ich hier an diesem Altar stehe, an dem für Beerdigungen gepredigt wurde, wo ich durch Christus für Hunderte gebetet habe, sah ich, wie seine Augen starr wurden und sein Puls setzte aus. Nichts anderes als nur der Herr Jesus Christus wurde angerufen und sein Puls begann wieder zu schlagen. Als ein Diener des Kreuzes sage ich das im Namen von Jesus Christus. Ist er nicht wunderbar? Seht, es war eine Herzattacke. Ich bin so dankbar, dass es hier geschah und nicht, nachdem wir weggegangen sind. Seht ihr die Gnade Gottes? Der Herr sei gepriesen. Lasst uns nun die Häupter beugen. Himmlischer Vater, wir danken dir nun für deine Gnade und für deine Güte. Du bist immer in unserer Mitte. Herr, gib mir Öl in meine Lampe. Gib mir den Stab des Herrn, dass ich ihn über den Kranken und Niedergebeugten ausstrecken kann. Dass ich den Bedürftigen Befreiung bringen kann und Gericht jenen, die es ablehnen. Gewähre es, Vater, wir danken dir für all deine Güte im Namen Jesu Christi. Amen. Bruder Röller. Unser himmlischer Vater, wir sind so dankbar für die Worte, die wir gehört haben. Herr Gott, wir glauben es von ganzem Herzen. Mögest du unseren Bruder segnen. Herr, gib ihm diese Veränderung, von der er spricht. Und wir wissen, dass es kommen wird, Vater. Wir danken dir für diese Tat der Gnade, von der wir eben Zeugen wurden. Und wir können sagen, dass du dein Wort wieder als Wahrheit bestätigt hast. Mögen wir nun im Gebet sein für unseren Bruder. Mögen wir ihn von ganzem Herzen darbringen. Mögen wir heute Abend zurückkommen, um diese Botschaft zu hören. Berühre die Gabe Gottes in uns, damit wir die Zeit erkennen, in der wir leben. Möchtest du jeden dieser Menschen segnen in einer speziellen Weise? Mögest du in unserer Mitte sein, segne diese Städte. Herr, möge jeder, der zu dieser Tür hereinkommt, möge er den Frieden, die Gnade und die Kraft in seinem Leben haben, denn wir bitten es im Namen von Jesus und um seinetwillen. Amen.